herzlich willkommen bei Pool Artists.
Ich habe noch eine schlechte Erinnerung an den King Kong Ride damals.
Ja, stimmt, da war ich glaube ich auch drauf.
Und wir haben wirklich ewig angestanden und es war aber auch cool gemacht mit so wahnsinnig, war fast so geisterbahnartig dieser
so
Weg.
Trommeln
da.
Im Dschungel.
Trommeln und,
so.
Ja, und plötzlich kommt so eine Mumie, eine Frau und schreit dich an. Und es war alles angsteinflößend, aber wahnsinnig cool. Und dann haben wir da aber wirklich schon fast zu lange angestanden, also wie ich immer so zweieinhalb Stunden oder sowas. Und da hat sich auch nichts bewegt und so. Und dann waren wir kurz, bevor wir dann in diese Wagen steigen können, ging überall das Licht an und es hieß so, ja draußen ist ein Wagen verunglückt.
Oh,
und wir so, was? Erstens, das kann passieren. Ja. That's an option. Zweitens, warum jetzt? Ja. Wir sind, haben wir ewig angestanden, wir stehen jetzt direkt, wir können jetzt einsteigen, theoretisch. Ja, und dann mussten wir rückwärts aus allem rausgehen und kamen dann draußen an so einer, an dem Wagen vorbei, wo so eine Familie noch so drin hang. Und dann lagen die so halb umgekippt an so einem Stein gelehnt, weil dann so eine vierköpfige deutsche Familie, so sah es zumindest aus, die sehr, die nicht keinen guten Tag hatten.
Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Heute habe ich einen Gast, den ich zweimal getroffen habe. Einmal haben wir zusammen einen Podcast aufgenommen, ein anderes Mal haben wir uns an Weiberfasnacht auf der Straße getroffen. Und ich durfte aber zuletzt auch wieder einen Gastauftritt in seinem Podcast haben und er ist ein Autor, Moderator, Producer, der ganz spannende Sachen macht und ich freue mich tierisch, dass er hier ist, weil ich mir die ganze Zeit gewünscht habe, dass er mal vorbeikommt. Herzlich willkommen, Stefan Tietze.
Hi, ja vielen Dank für die Einladung, ich bin sehr gefreut.
Ja, ich freue mich auch total, dass du gekommen bist.
Ja.
Wie gesagt, ich weiß noch, dass wir uns da, also es war wirklich die zwei Male,
die
wir uns gesehen haben.
Es waren die zwei
Male,
ja. Ja, genau. Ich glaube
einmal war ich bei euch im Podcast UFO, den Podcast, den du mit Florentin machst. Zusammen.
Ja, genau. Da hat Maria auch neulich ein Bild gepostet bei Twitter, was mich ja schockiert hat, ehrlich gesagt, weil wie man dann da aussieht. Jetzt gibt es mittlerweile schon Bilder von mir, wo ich sage, also wo ich schon ein Charakter war. Ja. Ich komme jetzt in dieses Alter, wo man alte Bilder von sich sieht und sich leicht dafür schämt, weil man schon Mitspracherecht hatte, wie man aussah. Weißt du, also das habe ich noch nicht so häufig gehabt in meinem Leben. Weil dann gibt es halt Kinderbilder und da wird man halt angezogen und es ist halt weird, aber okay, man sagt seltsam auf, man war auch noch klein und man wurde angezogen. Ja. Und das war so ein Bild, wo ich dachte, eins der ersten.
Wo du dich selber angezogen
hast. Wo ich mich selber angezogen habe und diese Brille habe ich mir selber ausgesucht und das war die Frisur, alles war selbst gewählt und man schämt sich und dachte, ja okay, jetzt geht das los.
Ich fand das ganz faszinierend, bei euch zu Gast zu sein, weil ich ja ein großer Podcast-UFO-Fan schon immer gewesen bin. Und damals habe ich es auch noch regelmäßig gehört, jetzt schaffe ich das tatsächlich nicht mehr, aber
Gut, ist auch schlechter geworden.
Ja, na klar, deswegen, weil ich nicht mehr zuhöre.
Ja.
Weil ihr jetzt sicherer seid, dass ich nicht mehr zuhöre. Und es war aber so lustig, weil ich habe mich mega gefreut, vorbeizukommen. Und wir hatten dann auch wirklich eine lustige Sendung, wir haben auch irgendwie verschiedenen Quatsch geredet. Und als ich dann nachgegangen bin, hatte ich irgendein komisches Gefühl. Ich weiß auch nicht, warum.
Echt, warum?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich hatte so ein unsicheres Gefühl, dass ihr mich so ein bisschen verarscht habt.
Ja, nee, ich weiß, es war unsere Unsicherheit damals, glaube ich, häufig.
Ja, dann will man selber so cool sein auch und so.
Wir wollten wahnsinnig cool sein. Wir wollten natürlich damals, da haben wir ja auch quasi imposant im Tonraum, in der Tonregie. Das
war auch, glaube ich, euer zweiter Gast oder irgendwie so.
Genau, ich glaube, du warst sehr ganz am Anfang. Ich glaube, die Folgen sind noch so zweistellig, irgendwie Folge 12 oder 19 oder sowas. Also noch ganz am Anfang vom Podcast-UFO. Und wir waren sehr gastunerfahren und wussten nicht genau, wie wir es machen. Und wir waren auch mal sehr eingeschüchtert, weil wir überhaupt nicht dachten, das sollte zusagen. Und dann, als du dann zugesagt hast, waren wir natürlich eingeschüchtert und dachten, oh fuck, jetzt kommt er. Und deswegen, glaube ich, kann ich mir das vorstellen, dass wir dann natürlich besonders lustig sein wollten, besonders cool sein wollten. Und wir hatten auch damals schon so den Anspruch, so ein bisschen halt mit den Gästen auf Augenhöhe zu sprechen. Ja. Wir waren ja nie ein Interview-Podcast oder sowas. Also wenn wir Gäste hatten, wollten wir immer mit denen auch so rumriffen und sowas. Ja. Und damals aus so einem jugendlichen, keine Ahnung, Naivität heraus war es. Vielleicht kam es dann so rüber. Aber sollte auf gar keinen Fall so rüberkommen. Ich fand die Folge, glaube ich, sehr lustig. Wir haben einfach Quatsch erzählt für anderthalb Stunden.
Ich muss die auch nochmal hören. Ich hab die auch seitdem nicht mehr gehört. Aber ich weiß noch, als ich so gegangen bin, ich dachte, ich hab wirklich so überlegt, haben die mich jetzt verarscht oder nicht? Ich war echt irgendwie unsicher.
Ach Gott, oh Gott.
Deswegen haben wir uns ja Karneval, weil
vor 2 Jahren, glaube ich.
Also richtig.
Eines der vorletzten Male, glaube ich, dass man noch Karneval feiern konnte.
Genau, ich war primär irritiert, dich da zu sehen, weil ich dich immer mit Berlin assoziiert hatte und nie mit Köln. So richtig. Aber dann warst du natürlich da und warst ordentlich am Feiern. Ja, hab mich sehr gefreut. Das war auch im strömenden Regen, glaube ich.
Den hängenden Gärten war das.
Vor den hängenden Gärten, ja genau. Ich bin dann einfach mit Arbeitskollegen mitgegangen, völlig ungeplant. Ja. Hatte auch kein Kostüm, nichts.
Das stimmt, du warst auch völlig unkostümiert.
Ich war bis dahin auch kein großer Karneval-Fan. Das war das erste Jahr, wo ich dann mitfeiern wollte, aber nicht in Weiberfastnacht, sondern danach so richtig. War dann aber sehr krank, weil davor hat es so geregnet und ich war die ganze Nacht dann noch draußen auf der Straße im T-Shirt. Dumme Idee gewesen, rückblickend. Ja. Auch in dem Moment schon eigentlich. Und ja, dann habe ich es halt nicht feiern können, weil ich sehr krank war. Das Han Solo-Kostüm war schon bereit.
Aber du hast Weiberfastnacht gefeiert.
Das habe ich gefeiert, ja. Zumindest. Aber danach war ich direkt krank, habe es nicht mehr geschafft.
Du hast ja auch in Köln studiert. War das das erste Mal, dass du Karneval überhaupt mitgemacht hast?
Ja.
Wirklich?
Ich weiß nicht warum, ja. Keine Ahnung, man sagt immer, Köln schluckt einen ja auch so karnevalsmäßig und irgendwann kann man sich nicht mehr dagegen wehren. Ja. Und so ist es bei mir auch gewesen. Aber ich habe halt die ersten Jahre in Köln wirklich maximal viel immer gearbeitet und so. Ich kam nach dem Abi dahin, habe studiert und habe schon quasi einen Monat vorm Studium angefangen bei der BTF, Bild- und Tonfabrik in Köln zu arbeiten, um da für Jan Böhmermann zu schreiben. Ja. Und das war immer so viel nebenher. Ich habe auch immer quasi... Ich erinnere mich noch, wie ich Karneval auch immer gearbeitet habe oder an allen anderen Feiertagen auch, weil Fernsehen macht ja keine Pause für die vierte, fünfte
Jahreszeit. Wenn du beim WDR arbeitest, dann kannst du auch...
Da geht niemand ans Telefon.
Und bei RTL auch. Da gab immer sehr gute, an Weiherfassung immer sehr gute Karnevalsfeiern bei RTL damals, als sie noch auf der Aachener Straße waren.
Ja,
legendär.
Okay. Ach, geil. Na. Ja, ich bin auch voll bereit gewesen. Dann war ich, wie gesagt, krank und dann waren 2 Jahre Corona. Und jetzt, I don't know. Ich wäre, glaube ich, super ready, jetzt
loszulegen.
Sehr gut. Ja.
Nächstes Jahr. Ich fahre jedes Jahr an Karneval zu meiner Freundin Susi und wohne dann bei der.
Ach,
ich komme immer Mittwochabends an und dann geht es einfach ab, Weiherfastnacht, die ganz bis zum Nubbelverbrennung durch.
Ich ist ja auch eigentlich perfekt. Also, ich meine, ich bin großer Fan von Daydrinking, ich bin großer Fan von in andere Rollen schlüpfen, alles mal loszulassen.
Passt eigentlich alles zusammen.
Es passt alles zusammen. Mit der Musik kann man sich irgendwann auch nach ein paar Jahren in Köln anfreunden und dann ist ja einfach ein hochgradig geiles Fest eigentlich auch. Ja. Also man feiert einfach so Narrenfreiheit und so. Ja. Es ist super, es ist so ein geiles humanistisches Fest, wo alles erlaubt ist. Ja. Und ich meine, das ist ja gerade so jetzt 2021 eigentlich so wichtig, so was zu feiern.
Na, das stimmt.
Deswegen habe ich es lieben gelernt erst über die Jahre und bin jetzt völlig bereit.
Was ich auch immer sehr empfehlenswert finde, ist an Karneval so in Kaufhof zu gehen, an Weiberfastner, weil dann so die Frauen, die in der Parfümerieabteilung so arbeiten, die trinken dann auch den ganzen Tag Eierlikörchen und laden auch die Kunden immer ein und so und die kümmern sich auch null mehr ums Geschäft. Nee. Die singen dann nur noch Lieder und lachen und die auch wollen sich auch ein Likörchen und so. Das ist immer super, das liebe ich immer sehr.
Das ist perfekt, das ist ein sehr guter Tipp eigentlich. Ja. Müssen wir mal machen.
Guter Start auf jeden Fall, guter Start.
Ja, machen wir. Okay, dieses Jahr wird es nichts mehr, nächstes Jahr.
Ja, nächstes Jahr. Dann verabreden wir uns mal, dann gehen wir zusammen auch ein Schnäpschen trinken.
Ja.
Kommen wir doch erstmal erstmal hier natürlich das Setup erklären.
Yes.
Bei der Nils Burkeberg Erfahrung sollen sich die Gäste ja immer so wohl wie möglich fühlen. Dann fragen wir vorher immer nach Snacks und Getränken. Getränke haben wir hier irgendwie Helles für dich.
Ja.
Snacks wolltest du Pretzel Bits. Heute ist unser Producer Wenzel. Wenzel ist heute auch für die Snacks verantwortlich. Und Wenzel hat im Rewe und Edeka keine Pretzel Bits bekommen.
Ist völlig okay.
Die sind schwer zu kriegen. Aber er ist ja nicht auf den Kopf gefallen und hat dann versucht, sich so vorzustellen, wie man das geschmacklich halbwegs nachempfinden könnte. Und hat er deswegen kleine Brezeln und Knickknacks geholt.
Genau, jetzt muss er noch Zwiebeln holen vielleicht, die wir dann da so reinschälen und ein bisschen Honig oben drüber machen. Und dann haben wir das perfekte Emulgator.
Genau, also wenn du das vielleicht alles so ein bisschen zusammen im Mund stopfst, dann wird es auch so in Richtung Pretzelbits gehen.
Ja, vielen Dank für die Mühe. Ich mag das sehr gern. Das findet man manchmal so in gut sortierten Rewes, die du in Köln ja wirklich einfach überall findest.
Ist ja Rewe-Stadt, Rewe-Hauptstadt.
Rewe-Hauptstadt Köln. Von daher habe ich mich so ein bisschen in diesen Snack verliebt. Aber ist genauso lecker. Ich bin sehr unanspruchsvoll bei Snacks, von daher freue ich mich sehr über das, was hier mitgebracht hat.
Die hatten ja auch mal diesen geilen italienischen Rewe in Köln.
Weil,
also Rewe sitzt ja wirklich in Köln und deswegen probieren die da auch immer ganz viele Sachen aus.
Ja, okay.
Und die hatten mal da an der Breitestraße, als dieses Dumont-Carré neu war, was jetzt... Ich weiß nicht, ob du da in letzter Zeit nochmal drin warst, aber jetzt so die abgewrackteste Mall in ganz Köln ist.
Ja.
Nur noch so totale Kackläden drin.
Was ehrlich gesagt ziemlich heftig ist. Also die abgewrackteste Mall in Köln zu sein, da muss einiges passiert sein.
Aber da sind offensichtlich einfach alle Läden raus. Da ist jetzt ein Woolworths drin, unten ein Spielzeugladen, glaube ich. Und da war unten.
Und Zalando-Outlet, glaube ich.
Ja, kann sein, genau. Ja, ja, genau. Und ganz am Anfang war das noch eine super ambitionierte Mall. Und da war im Keller ein quasi italienischer Supermarkt. Also, fand auch ganz viele deutsche Produkte, aber alles war so sehr italienisch gemacht und vieles italienisch beschriftet und so. Und das war der Versuch von Rewe, so eine neue Kette mal auszuprobieren.
Und hat offensichtlich nicht funktioniert.
Hat offensichtlich wirklich gar nicht funktioniert.
Aber gute Idee.
Ist, ich bin da gerne hingegangen.
Ich finde die Idee auch super. Ich habe in Ehrenfeld wohne ich, da ist sehr nah bei mir ein italienischer.
Der italienische Supermarkt.
Supermarkt.
Oh, der ist super.
Ja, genau, weil die immer irgendwie jede Woche.
Da beim Helios-Gelände da hinten. Also da
genau.
Vorm Leuchtturm da quasi.
Richtig. Ja. Und die kriegen irgendwie jede Woche so eine Truckladung aus Sizilien. Ja. Fantastisch. Und da kann man einfach wirklich authentisch. Ist eine riesen Experience, in diesen Laden zu gehen, weil die haben auch Kinder, ist wirklich wie gecastet. Kinder, die dann auf der Kasse rumspringen und so und alle sagen: Federico, Federico. Und es ist immer großes Drama und großes Schrei, viele Tränen. Man wartet immer sehr lange auf sein Sandwich, was sie dann immer frisch schneiden und so. Ja. Und es ist wirklich so ein New Yorker-Style. Also es ist wirklich, wenn man so ein bisschen New York in Köln erleben will, muss man in den italienischen Supermarkt gehen. Ja, es macht sehr viel Spaß, da einzukaufen.
Ja, aber da bin ich auch wirklich immer sehr gerne hingegangen. Es gibt hier auch so eine Kette, also zwei italienische Supermärkte, die zusammengehören in Berlin.
Ja.
Einer ist hinten an der Greifswalder, also da an der S-Bahn-Station Greifswalder, und die andere Filiale ist, glaube ich, Wedding Moor Beat, da hinten so die Ecke.
Okay.
Und der hat das auch ein bisschen so wie der in Köln. Der ist
echt, das muss man, glaube ich, auch haben. Also dann laute Kinder, die viel Tränen und viel Schreierei und viel warten, und die haben sehr viel eigenes Business. Man kommt sich immer vor wie jemand, der stört, wenn man da als Kunde in den Laden geht. Aber das finde ich mega. Ich finde es super geil, authentisch. Richtig gute Mozzarella kaufen, gute Pasta kaufen und dann ab jetzt kochen.
Du bist ja legendär dafür, Fehlinvestitionen zu tätigen. Also das geht mir aber ganz genauso. Ich kaufe mir auch manchmal Produkte, bei denen ich denke, ja, das ist natürlich, das habe ich schon immer gebraucht. Das ist, jetzt wird endlich diese eine Sache in meinem Leben passieren, für die ich immer dieses Produkt gebraucht habe. Und dann muss ich zugeben, dass ich es nicht benutze. Also das passiert mir auch andauernd. Aber bist du auch so ein Supermarkt-Fan?
Ich bin
ein
Riesensupermarkt-Fan. Ist immer großes, ja, große Frage, geht man hungrig in den Supermarkt? Natürlich nicht. Wenn ich hungrig in den Supermarkt gehe, dann kann man mich vergessen. Erstmal bin ich da 1,5 Stunden unterwegs. Ich bin großer Fan. Ich bin auch vor allem großer Fan, aber noch mehr von Bedarfshandlungen. Ja. So was wie Angelbedarf. Ja. War ich schon mal angeln in meinem Leben? Nein. Aber Angelbedarf ist doch fantastisch. Ja. Einfach ein Laden, wo die einfach die alles für diesem einen Thema haben, so hyper-focused sind. Ja. Das finde ich
interest.
Richtig geil. Da kann man mich auch so Modellbedarf oder so Warhammer-Bedarf.
Ja.
Mega.
Oh, das ist geil.
Ja, genau. Und das finde ich noch besser als Supermärkte.
Kaufst du dir auch manchmal so, wenn du eine längere Zugfahrt vor dir hast, gehst du im Kiosk dann in diese Special-Interest-Ecke. Da kaufe ich mir zum Beispiel wahnsinnig gerne das Kirmesmagazin. Das ist total geil. Also es gibt das Kirmesmagazin, was wirklich von Schaustellern für Schausteller ist, wo so berichtet wird, wer jetzt sich eine neue Achterbahn hat bauen lassen und damit jetzt auf Kirmestour geht. Und da gibt es zum Beispiel auch Kleinanzeigen, wo Leute einfach ganze Autoscooter und sowas verkaufen und so. Da kriegt man auch mal eine Ahnung davon, was sowas kostet, und dann überall so Schicksalsgeschichten und so. Das ist total toll.
Wahnsinn. Ja, genau sowas. Ich bin ein Riesensucker für so super Special Interest. Ich dick mich immer sehr, sehr gerne in so spezielle Themen rein und einfach, ich finde das total cool, so eine neue Pforte zu betreten, so eine neue Welt. Weil hinter, keine Ahnung, hinter jedem so Magazinkauf steht eine neue Welt.
Ja, absolut.
Und so. Und dann war ich auch noch im Phantasialand, wo du gerade meintest, was Autoscooter und so Achterbahn kosten. Ja. Und ich kann mich dann so dafür begeistern, für diese Welt, und habe mich dann alle Wikipedia-Artikel von den ganzen Achterbahnherstellern der Welt, wo es nicht so viele gibt und lustigerweise nur viele deutschsprachige Firmen und amerikanische Firmen, lustigerweise, die so einen Weltmarkt beherrschen für Achterbahn und so. Da überall an jeder Ecke, finde ich, lauert immer so die nächste geile Welt, in die man reintauchen kann.
Da ist ja YouTube auch ein sehr dankbarer Ort.
Ja, aber auch ein sehr zeitintensiver.
Das stimmt. Ja. Aber da habe ich neulich mal so ein paar Videos, da bin ich auch in so ein Rabbit Hole gelandet, von Amerikas schlimmsten Freizeitparks.
Ja.
Weil es gibt in Amerika überall Freizeitparks. Jeder macht da einen Freizeitpark.
Ja.
Und da gibt es echt total geile und weirde Freizeitparks. Also da waren auch so die besten weirden Freizeitparks und so.
Ja.
Und sogar Hershey's, die jetzt so eine Schokoladenfabrik sind, haben so einen riesen Freizeitpark mit Achterbahn, der irgendwie Hershey's Land heißt, wo es dann so die Kisses Achterbahnen gibt und so. Das ist total geil.
Ja, finde ich auch geil. Ich habe auch dann so ein paar Videos geguckt von amerikanischen YouTubern, die Phantasialand-Achterbahn gerankt haben. Ja, ja. Das ist unser Kölner Freizeitpark. Ja. Und der ist ziemlich cool und hat auch coole neue Achterbahnen und so. Und die haben vor allem das Theming gelobt, also wie der quasi, wie Dekoration ist und wie das Thema der Achterbahn in dem Fall dann irgendwie mittelalterlich dann so umgesetzt wurde. Man fliegt in eine Mittelalterstadt, haben die gelobt, und dann haben die so schreckende Beispiele gezeigt, wie es in den USA teilweise ist. Und dann sind wir so super lieblos. los, einfach eine Achterbahn, die kein Thema hat. Ja. Es, vielleicht heißt sie sogar The Great Hulk oder keine Ahnung, aber dann ist einfach nur, sind die Schienen vielleicht grün, aber es ist einfach eine Achterbahn. Ja. Und in, das kennt man in Deutschland nicht unbedingt, weil die Achterbahnen immer ganz geil eigentlich eingebaut sind.
Aber dann warst du lange nicht mehr in der Moviepark Bottrop.
Ja, stimmt. Ehrlich, wo du es sagst, als Kind war ich da mal und das war auch da schon ein bisschen weird, ehrlich gesagt. Das finde ich aber auch abschreckend. Ich finde, Freizeitparks können sehr cool sein oder auch sehr merkwürdig, belanglos.
Naja. Ganz am Anfang früher war das ja Warner Brothers Movie World und dann haben die irgendwann die Lizenz verloren und jetzt haben die zum Teil noch die Figuren von den Lizenzen, aber dürfen sie halt nicht mehr so nennen und haben sie dann anders angemalt. Also ich weiß auch, bei mir ist auch lange her, dass ich da war, bestimmt auch wieder 10, 12, 15 Jahre.
Ja.
Aber da habe ich so einen Ride gemacht, der hieß irgendwie die Fahrt durch das Märchenland oder so.
Ja.
Und dann waren das alles die Figuren von der unendlichen Geschichte, aber halt so anders angemalt.
Im Schnauzbart und so.
Einfach so komplett rosa angemalt oder so. Oh, die Zauberschnecke hieß es dann.
Ja, ich liebe es aber eigentlich ganz gerne. Diese Off-Brand-Freizeitparks finde ich immer fantastisch.
Das stimmt.
Weil man immer viel entdecken kann und immer, es macht Spaß.
Im Phantasialand geben sie sich mittlerweile echt richtig Mühe damit, ne? Da so eine, so eigene Storytelling.
Gut, müssen sie auch. Also die haben ja, weil unten Autobahn ist und oben Naturschutzgebiet, sind die sehr, sehr eng und dann eben irgendwie auch Siedlungen.
Die dürfen sich nie erweitern, weil da drumherum Wohnhäuser sind und so.
Was alle Freizeitparks immer machen natürlich. Genau. Und die können sie nicht erweitern und die können nicht höher bauen. Mhm. Und deswegen, aus irgendwelchen Gründen, vielleicht liegt es auch noch daran, weil Brühl zu Köln gehört und der Dom immer noch das höchste Gebäude sein kann, glaube ich nicht. Aber, nee, aber die dürfen die nicht in die Höhe bauen unbedingt, vielleicht auch wegen Lärmschutz oder sowas. Und das Gute, was denen dann zugutekommt, ist, dass die ganzen neuen Achterbahnen, habe ich gelernt, halt mit so Elektrospulen beschleunigt werden.
Ja.
Das heißt, du brauchst diese Höhe nicht mehr, die früher immer wichtig war für Achterbahnen.
Ja.
Heißt, Phantasialand musste sehr, sehr früh auf diese neue Technik umsetteln.
Ja.
Und deswegen hatten die jetzt irgendwie so, waren diese Führer in den geilsten neuen Achterbahnen und sowas.
Ja.
Und ganz viele Leute kommen aus der Welt und besuchen diese Achterbahn. Und das fand ich dann irgendwie ganz cool. Das heißt, die haben irgendwie sich so die Note zur Tugend gemacht und haben jetzt irgendwie neue Technik.
Ich bin ja quasi im Phantasialand aufgewachsen.
Mhm.
Also ich komme ja aus Wesseling und das ist ja, weiß ich nicht, eine halbe Stunde vom Phantasialand entfernt sozusagen. Und wir sind früher immer mit dem Fahrrad in den Sommerferien ins Phantasialand gefahren.
Mega.
Weil das irgendwie, du fährst eine Stunde mit dem Fahrrad und bist du da. Das ist halt mega cool,
ja,
so für Kids. Und deswegen bin ich quasi jedes Jahr immer im Phantasialand gewesen.
Ja.
Und habe dann deswegen gesehen, wie sie so Sachen neu gebaut haben und so und fand die dann ganz aufregend. Und jetzt kickt halt voll die Nostalgie bei mir rein, weil es gibt, glaube ich, nur noch zwei Fahrgeschäfte überhaupt von damals im Phantasialand.
Okay.
Weil alles andere ist abgerissen und umgebaut. Es gibt noch die Geisterrikscha, die haben sie jetzt auch ein bisschen modernisiert.
Da war ich drin neulich, ja. Und man merkt, weil wenn man einem nicht sagt, das ist das Fahrgeschäft, was hier am längsten ist, denkt man, als wenn man jetzt da reingeht, was ein weirdes Fahrgeschäft.
Ja,
aber ich war drin, hatte eine großartige Zeit, weil das ist noch so für mich so eine alte Freizeitpark-Nostalgie.
Total.
So diese geilen Settings. Du fährst ja ganz langsam durch so eine Unterwasserwelt, bist in so einem Boot und siehst halt so geile so Puppeteer-Settings, Animatronics.
Genau.
Fantastisch, so viel Liebe reingeflossen.
Ja, und dann nachher dieser Spiegel, wo dann der Geist in der Mitte sitzt,
ja,
wo man an den Spiegel vorbeifährt.
Ja.
Aber das, da sind die meisten Sachen sind schon gar nicht mehr, also da haben sie auch alles ein bisschen geändert.
Okay.
Also haben so denen quasi die neue Kostüme gegeben und auch so neue Sounds gegeben und so, weil da gab es früher immer so einen Kutscher, der auf so einer Kutsche saß, so ein Geist, und so ein Junge, den er am Zopf gehalten hat, der hat die Kutsche gezogen und der hat immer hey, hey ho gerufen und das war im kompletten Kinderfreundeskreis war das ein geflügeltes Wort im Grunde genommen schon, was jeder sofort als Phantasialand erkannt hat und den haben sie auch so ein bisschen neu verkleidet und so weiter und haben das hey, hey ho weggenommen. Was wirklich, also irgendwo hört's doch auf.
Da hört's auf, finde ich. Cancel Culture, jetzt ist, aber was ich fand, da gerade dachte, Pirates of the Caribbean war ja erst ein Freizeitpark-Ride und dann haben sie einen Film draus gemacht. Warum machen wir nicht die Geisterrikscha? Ist es im Prinzip die deutsche Antwort, wäre es auf Pirates.
Absolut.
Also warum nicht die Geisterrikscha und wir machen einen fantastischen Film daraus.
Das war so lustig, weil der Löffelhart, so hieß er, der Gründer des Phantasialands, der hat früher super viele Sachen aus Disneyland kopiert. Also es gab ja im Phantasialand auch so ein Wikinger-Ride, wo man in so Wikinger-Schiffen auf dem See fuhr und dann in so eine Höhle fuhr, wo dann so Piraten waren. Also es war so voll Pirates of the Caribbean geklaut. Und
halt viel, leicht anders.
Also ganz, ganz leicht anders. Und dann hat er so ganz viele Sachen hat er immer so nachgemacht. Das Einzige, was es auch noch von früher gibt, ist die Michael Jackson Achterbahn. Es gibt ja diese Colorado. Achterbahn, genau, Colorado. Die nennen alle nur die Michael Jackson Achterbahn, genau. Weil Michael Jackson die damals eingeweiht hat.
Ja.
Der war der Erste, der damit gefahren ist.
Mhm. Nicht gut gealtert, diese Story für Spontanien eigentlich. Aber
und er hat ja auch das Karussell, das vorne steht, hat er dann gekauft. Und dann haben sie nochmal ein neues gekauft. Er wollte unbedingt das aus dem Phantasialand. Er war ein großer Phantasialand-Fan. Es gab auch früher eine Zeit lang.
Das kann ich mir vorstellen.
Es gab auch früher eine Zeit lang zwei weiße Tiger von ihm, die im Phantasialand dann ihr Dasein fristen mussten.
Nein,
ja, wirklich. Hatten die so ein kleines Gehege, wo man sich die original weißen Tiger angucken konnte.
Oh mein Gott. Aber wenn jetzt Kinder hören, dass die Michael Jackson Achterbahn, glaube ich, wollen sie eher nicht damit fahren. Oder halt für eine Art Geisterbahn, wo hinter jeder Ecke so Michael Jackson lauert oder sowas. Weiß ich nicht genau, ob das noch eine gute Werbung ist.
Na, wahrscheinlich nicht. Und dann gab es früher noch die tolle Sendung Kinderquatsch mit Michael. Mit Michael Schanze, weiß ich, ob du dich an ihn erinnern kannst. Da hat Michael Schanze ist immer so aufgetreten und dann kamen immer Kinder, die irgendwas vorgeführt haben. Haben gesungen oder haben irgendwie ein Gedicht aufgesagt oder so. Und er stand dann immer daneben, hat denen so zugehört. Dann hat er gesagt, oh, das ist aber toll gemacht. Und dann kam das nächste Kind. Einfach so eine Kinderleistungsshow im Grunde genommen. Und die wird auch immer im Phantasialand aufgenommen.
Ja, okay. Also es macht es noch geiler. Also jetzt ist das Phantasialand. Ich bin jetzt nochmal ready, da hinzugehen. Ich liebe das sowieso. Ich habe das jetzt echt für mich entdeckt, diesen Park.
Aber ich finde die neue Achterbahn zum Beispiel total geil, da diese mittelalte Achterbahn.
Taron ist fantastisch. Ja, Taron ist Fly hat jetzt ganz neu aufgemacht.
Ja, die habe ich noch nicht. Warst du schon drauf?
Ja, ich war auf Fly. Man ist quasi so in Bauchlage drauf, runtergeschnallt.
Ja.
Und man fliegt wirklich durch diese Cyberpunk-Welt. Ja. Also es ist Steampunk-mäßig. Es ist unfassbar cool. Also das ganze Land haben die nur gebaut für diese eine Achterbahn und ein cooles Restaurant. Fantastisch. Also die neuen Sachen sind unglaublich. Das ist der längste Flying Coaster der Welt.
Ja.
Und Taron ist, glaube ich, der längste Multi-Launch Coaster, wo du wirklich einfach rausgeschossen wirst.
Ja.
Und das ist unglaublich. Also ganz tolle Achterbahn, macht einfach sehr viel Spaß.
Was ist die Attraktion im Phantasialand, auf die du am ehesten verzichten könntest?
Ah, diese Freefall Tower. Auf die kann ich mir gut verzichten.
Ja, stimmt, kann ich auch.
Weil, und dann habe ich auch so Artikel nach über diesen Freefall Tower gelesen, wie toll die Shows sind da drin.
Ja.
Ich denke mir mal, ja, okay, also einmal hoch, dann wieder runter, dann einmal hoch, dann wieder runter. Finde ich jetzt nicht so die atemberaubende Show. Ehrlich gesagt, und einem wird primär schlecht danach, habe ich immer das Gefühl. Und der im Phantasialand ist auch noch im Dunkeln.
Ja.
Also habe ich jetzt auch nicht mehr den Ausblick-Effekt, den du anders noch hättest.
Etwas besser auszuhalten, finde ich.
Finde ich auch, aber so weiß ich nicht. Also du hast dann auch nicht mehr einen guten Ausblick. Also dann, du hast das nervige Gefühl, aber siehst nichts. Nee, also auf das könnte ich gut verzichten.
Ja.
Alle Wildwasserachterbahnen nehme ich natürlich immer mit.
Die ist auch gut, die neue, die ist super.
Oh Gott, die ist
geile
perfekt.
Streckenführung.
Geiler Soundtrack, Leute. Ja. Geiler Soundtrack.
Auch wie man da durch diesen Disco-Raum kurz fährt mit dieser Disco-Kugel und so und dann der große Absturz kommt.
Ja, und ich habe bei YouTube entdeckt, da haben die nämlich das ganze Making-of von, weil das Budapester Filmorchester hat die Musik dazu aufgenommen. Von IMA Score, das sind irgendwie so deutsche Score-Produzenten, Komponisten, die haben nämlich die ganze Musik gemacht für Klugheim, dieses Mittelalterwelt und Mexiko da und haben das dann richtig mit dem Orchester aufgenommen. Ich dachte, wie geil ist das denn? Weil das ist eben ein großer Traum, weil irgendwann, wenn ich einen Film oder eine Serie oder so mache, würde ich wahnsinnig gerne mal einen richtigen Score von einem Orchester aufgenommen haben. Ist ja einfach fantastisch.
Ja, ja, absolut.
Ja.
Also Freefall Tower kann ich auch drauf verzichten und ich glaube, was ich auch nicht mehr brauche, ist Maus au Chocolat. Das ist irgendwie.
Da war ich noch nie drin, weil die jetzt beides Mal kaputt war, wo ich da war.
Das bestätigt eigentlich meine These.
Ja,
wenn
das
sowieso
auch,
andauernd
es wirkte
kaputt ist.
Auch, es war denen auch ein bisschen egal. Also es wirkte so, wir müssen das nicht reparieren, weil ich war irgendwie im Abstand von 4 Monaten da und die war immer noch kaputt, wo ich dachte, Maus au Chocolat ist nicht eure Priorität.
Eure Top-Prio.
Was war das denn?
Naja, das ist so, du sitzt in so einem Wagen und dann kriegst du so eine 3D-Brille auf und dann fährst du durch so einen Parcours mit so quasi, hältst vor so einzelnen großen Monitoren im Grunde genommen und hast auch vorne so eine Art Kanone, durch die du so in 3D-Filmen Schokolade auf Mäuse schießt.
Mhm. Okay.
Und dann so Punkte sammelst.
Mhm.
Dieses Punktesammeln funktioniert natürlich nur so semi-gut und irgendwie ist es auch, wenn man gewonnen hat, passiert nichts sozusagen.
Ja.
Und es ist irgendwie, es ist ein bisschen uninspiriert, finde ich.
Ich glaube, also meine These ist, nachdem ich das jetzt 3 Monate gesehen habe, wie es kaputt war und blieb, dass sie das austauschen, dass sie diesen ganzen Bereich wegmachen und da was Neues Cooles
finden. Ja, schön wäre es.
Ja,
ich war vor 2 Jahren nach ewig langer Zeit mal wieder in Amerika mit Maria und ihren Eltern Und da waren wir auch in Orlando und sind in die Universal Studios gegangen.
Ah ja, da war ich auch einmal.
Die sind ja auch sehr geil.
Ja, ich war da bei der Star Wars Celebration in Orlando und dann habe ich das mit dem Kumpel dann noch mitgenommen und das fand ich auch fantastisch. Ja. Da Islands of Adventures und so, ich weiß nicht, ob wir da war, das ist ja auch einfach alles mega cool.
Wir sind dann da auch auf dieser, ich bin dann morgens alleine, weil alle nicht Achterbahn fahren, bin ich als erstes auf die Hulk-Achterbahn, die auch so aus dem Stand startet.
Ja.
Das war für morgens nicht die geilste Idee.
Nee. Aber wie fantastisch die ist.
Ja, die ist absolut fantastisch. Die ist auch ein geiles Worldbuilding, dass man wirklich wie durch so ein Labor da reingeht und da die auch sogar in so Nebel startet und so.
Das Anstellen muss Spaß machen. Ja. Das erwarte ich ja von den Setbauern, dass die einfach, dass man das Anstellen schon Spaß macht, wenn man in eine andere Welt eintaucht und richtig Bock hat, das zu fahren. Und das machen die in Phantasialand immer so und dann in den geilen Parks in den USA auch. Und Orlando ist einfach, macht wahnsinnig viel Spaß. Auch
Orlando
ist
echt krass.
Ja, das haben die noch so eine geile Jurassic Park Achterbahn gehabt. Da war ich ja auch, also Jurassic Park ist auch immer meine Lieblingsfranchises. Ja. Nicht wegen der Filme, sondern wegen der Welt und des ersten Films. Und
wegen des sehr guten Scores, finde ich. Man muss wirklich, das ist ja John Williams, glaube ich, auch. Dieser John Williams-Score von Jurassic Park ist extrem gut, finde ich.
Ist fantastisch. Auch einfach mal zu sagen, diese Dinosaurier, diese alberne Prämisse, kriegt einfach so den epischsten Romantic-Score. Ja, okay, das ist wirklich einfach romantisch.
Total.
Also, epochal muss man auf jeden Fall der Romantik zuordnen. Das ist richtig geil, dann auf diese Idee zu kommen und das einfach so ernst zu nehmen. Ja. Und das, glaube ich, fehlt manchmal jetzt gerade so, dass man auch so selber das Sujet so richtig ernst nimmt.
Ja.
Und das fand ich da richtig geil. Und da haben die auch eine geile Achterbahn jetzt und dann halt Harry Potter war auch mega.
Da sind wir auch mit dem Hogwarts Express in den anderen Park rübergefahren und so. Das ist,
Maria hat Butterbier getrunken.
Ja, Maria ist ja ein riesen Harry Potter Fan. Deswegen haben wir das dann alles gemacht und mitgemacht und so.
Ja,
auch da in die Winkelgasse und so, in diese dunkle Gasse und so. Alles.
Ja, man kann sogar, wenn du es wirklich inhalieren willst, da kann man ja zu Ollivander gehen, kriegst dann da einen Zauberstab. Genau. Zwei passen erst nicht, beim dritten fliegen deine Haare hoch und Marilyn Monroe-artig deine Anziehsachen. kommen so geile Animatronics auch. Und dann kannst du mit diesem Zauberstab, der dir zugewiesen wurde, kannst du quasi durch Hogsmeade gehen und was da so alles aufgebaut ist und kannst teilweise auf Dinge zeigen und dann passieren Dinge.
Ja, genau.
Ist ja irre cool gemacht.
Ja.
Und ich weiß, war noch nicht in diesem Star Wars Teil, der jetzt auch aufgemacht hat, Galaxy
Quest. Ja, das ist ja Disney World.
Ach stimmt, das ist ja Disney. Naja.
Da war ich auch noch nicht, da will ich auch unbedingt noch hin.
Aber das ist, glaube ich, auch cool. Also das soll auch so sehr immersiv sein.
Total.
Hast du da viele Schauspieler, die dir mit den Dingen
machen. Ja, da steht da auch so ein fast 1:1 Falke rum und so, Millennium Falke und so. Das ist total
ich
geil.
Ich habe eh nicht verstanden, seitdem es auch Westworld und so gibt,
warum
man nicht mal einen Freizeitpark macht, der so ist, wo man halt wirklich einfach mal eintauchen kann in so eine andere Welt.
Ja.
Weil was ich im Freizeitpark, glaube ich, immer besser finde, sogar noch als die Attraktion, ist einfach in diese weirden Welten einzutauchen, wo einfach alles anders ist und wo man dann Butterbier trinken kann und so mit Zauberspar da brummelt wedeln kann und Häuser kippen um. Also das will man ja eigentlich doch machen und dann ziehen wir Cowboy-Klamotten an und ich kann irgendwie eine Woche lang in so einem Cowboy-Resort rumlaufen, irgendwo in Nevada, wäre doch das Coolste der Welt. Warum gibt's das nicht? Aber vielleicht gibt's es auch.
Da frage ich mich auch. Aber da ist ja quasi das, was dem am nächsten kommt, sind ja so Escape Rooms irgendwie. Das mache ich zum Beispiel auch voll gerne.
Das habe ich noch nie gemacht, aber
wirklich?
Ich kann mir auch vorstellen, dass es mein Ding ist.
Du findest das alles so gut und warst noch nie in einem Escape Room.
Nee, weil da habe ich immer nur Negatives. Also du bist jetzt der erste Mensch, dem ich geschmacklich vertraue, der mir gesagt hat, dass Escape Rooms cool sind.
Also es gibt natürlich schlechte, aber wenn die richtig gut sind, also es gibt hier in Berlin einen, der ist wirklich brillant gemacht.
Okay.
Wenn die richtig gut sind, dann machen die mega Bock. Dann ist das total crazy, da drin zu sein.
Ich glaube das total.
Ja.
Dann müssen wir unbedingt mal die coolen nennen, weil da will ich da mal hingehen und dann berichte ich nochmal ausführlich vom Escape Room.
Ich muss mal, in Köln gibt es einen, den wollte ich mal ausprobieren, in Köln gibt es einen 3-Fragezeichen-Escape Room. das wollte ich mir auch mal angucken.
Das wäre was für dich.
Naja, aber hier in Berlin gibt es einen, der heißt irgendwie der Schatz von Humboldt oder so und der ist unglaublich. Also das sind auch Typen, das sind auch Kumpels von Uke, die den machen.
Ah, okay.
Den kennst du ja, glaube ich, auch.
Ja.
Uke Bosse.
Ja.
Und die sind so extrem, denen ist Storytelling extrem wichtig und so. Deswegen ist das so sehr genau alles aufeinander abgestimmt und so. Der ist sehr, sehr schlau gemacht.
Wer bist denn du in so einer Gruppe? Bist du der die das Lead übernimmt? Also, oder bist du jemand, der sich eher zurückhält? Bist du the brain?
Nee.
Bist du der Jock?
Das Lustige ist, ich werde mega ungeduldig. weil es manchmal so Rätsel gibt, weil ich ja auch immer so als Kind auch immer diese ganzen Spielebücher gemacht habe und sowas alles. Und dann gibt es so Rätsel, die man so tausendmal schon gesehen hat, die man so kennt. Und wenn man dann mit Leuten sowas macht, die das nicht kennen, macht mich das wahnsinnig, dass die dann da über so ein Rätsel so lange nachdenken, dass ich in der Zeit schon 8-mal gelöst hätte irgendwie so. Und das ist, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Klugscheißerische in mir, was dann da so Überhand nimmt in so einem Escape Room.
Ich dachte gerade, man müsste eigentlich mal, es wäre eigentlich ein gutes erstes Date, wenn man diesen schon, wenn man den Escape Room schon gemacht hat. Ja. Und dann gehst du, sagst du, ah, ich habe ja diesen neuen Escape Room entdeckt, wo man das, ich dachte, irgendwie das erste Date wäre irgendwie cool. Und ja, meldet man sich auch mega gut bei kennen und so, aber dann kennt man schon alle Rätsel und ist so mega der Smartass. Dachte ich gerade, vielleicht nicht so schlecht.
Man kann auch ein bisschen creepy rüber. Ja. Eigentlich ist es eigentlich viel niedlicher, wenn man es die ganze Zeit nicht schafft.
Ah, okay, gut.
Man muss ja wirklich so, ja.
Ich glaube, es ist niedlicher, wenn man sich ein bisschen schusselig anstellt, genau, als wenn man da so durchgeht und sagt, oh, hier muss man die 1 in die 5 in die 2 in die Fibonacci-Folge ist ja. Ist, glaube ich, nicht so sexy vielleicht.
Ja, genau, glaube ich auch. Das glaub ich auch. Aber ja, das musst du wirklich unbedingt mal machen.
Okay, mache ich mal. Ich werde berichten.
Ja, sehr gut.
Das klingt gut.
Deswegen bin ich auch drauf gekommen. In den Universal Studios gibt es so einen Spider-Man-Ride. Mhm. Ich weiß nicht, ob es den gab, als du da warst.
Nee, ich glaube nicht.
Und der ist auch so wie Maus aus Schokolade. Mhm. Also auch mit so Monitoren und 3D und so. Aber so auf einem quadrillionenartigen Level geiler als Maus aus Schokolade, weil der Weg zwischen diesen Monitoren auch sehr hoch und runter geht und irgendwie
geil.
Also auch eine Mischung ist aus Animatronics und Film und so weiter. Und man dadurch immer so fließende Übergänge hat zwischen den einzelnen Filmausschnitten, die man sieht. Und dann wird irgendwie Feuer über einem angemacht und so, oder die Decke brennt und
ja,
so.
Super.
Das ist, und da gab es auch diesen The Mummy Ride.
Okay.
Der war auch total
aber
geil.
Aber den gab es bei uns auch nicht.
War es, aber du musst doch.
Vielleicht haben wir aber auch nur Islands of Adventures gemacht.
Ja, das kann sein.
Ja.
Aber dieser Mummy Ride ist total geil, weil da ist auch, wirst du halt die ganze Zeit so verfolgt und dann am Schluss denkst du, es ist vorbei und dann geht es nochmal so los und so. der war auch total gut. Und der ist wahrscheinlich auch neu, den ich aber natürlich aus einem großen Herz der Leidenschaft toll fand. Es gab einen Fast and Furious Ride.
Oh, yes!
Wo du so mit denen auf so einer Autoverfolgungsjagd bist.
Wie geil.
Ja,
war der auch so 4D-mäßig?
Genau, ja,
okay,
genau.
Der ist super.
Der war mega witzig. Ich liebe ja Fast and Furious, eines meiner Lieblingsfranchises.
Wirklich?
Ja.
Ach was, nee, da konnte ich nicht so viel mit anfangen, ehrlich gesagt.
What?
Ich habe die, ja, ich weiß auch nicht, also, wenn es vor allem Action ist, keine Ahnung, bin ich nicht so ein mega Typ für.
Aber dieses ganze La Familia-Gelaber und so, das ist doch total geil.
Ja, naja, ja, klar. Ich finde es auch geil, aber ich weiß nicht, ob das die Filme, es sind Filme, die ich alle schon mal, glaube ich, gesehen habe, aber ich habe die jetzt nicht, ich würde die nicht nochmal gucken, glaube ich. Ich weiß nicht, es ist nicht so eine Welt, die mich so gerne flüchtet, die ist mir zu tough.
Ich glaube auch, dass Hobbs & Shaw einer der besten Filme aller Zeiten ist. So, das stimmt alles. Da ist alles perfekt an dem Film, finde ich.
Ich habe noch eine schlechte Erinnerung an den King Kong Ride damals.
Oh ja, stimmt, da war ich glaube ich auch drauf.
Und wir haben wirklich ewig angestanden und es war aber auch cool gemacht mit so wahnsinnig, war fast so geisterbahnartig dieser
so
Weg.
Trommeln
da.
Im Dschungel.
Trommeln und,
so.
Und ja, plötzlich kommt so eine Mumie, eine Frau und schreit dich an. Ja. Und es war alles angsteinflößend, aber wahnsinnig cool. Und dann haben wir da aber wirklich schon fast zu lange angestanden, also wie ich immer so zweieinhalb Stunden oder sowas. Und hast ja auch nichts bewegt und so. Und dann waren wir kurz, bevor wir dann in diese Wagen steigen können, ging überall das Licht an und es hieß so, ja draußen ist ein Wagen verunglückt.
Oh, nein,
und wir so, was? Oh, erstens, das kann passieren,
ja.
That's an option. Zweitens, warum jetzt?
Ja.
Wir haben ewig angestanden, wir stehen jetzt direkt, wir können jetzt einsteigen theoretisch. Ja, und dann mussten wir rückwärts aus allem rausgehen und kamen dann draußen an dem Wagen vorbei, wo so eine Familie noch so drin hang und dann lagen die so halb umgekippt an so einem Stein gelehnt, weil dann so eine vierköpfige deutsche Familie, so sah es zumindest aus, die keinen guten Tag hatten, was mich dann wieder ein bisschen aufgemuntert hat irgendwie. So ein lustiger Anblick und fand ich okay. Ich kann mit sowas gut umgehen. Ich finde das dann
Der war auch nicht so richtig prickelnd, der King Kong Ride. Ich habe den gemacht, glaube ich, als ich letztes Mal da war.
Ist so ein Slow Ride, ne? Genau. So ein schicker Slow Ride, wo man viel sehen
auch
kann.
Auch viel mit so Projektionen und so.
Genau.
Also, okay.
Ein bisschen wie die Rikscha-Geisterbahn
mit
King Kong gebrandet.
Genau.
Ja,
genau.
Haben sie sich abgeguckt.
Was ja auch cool ist, ist gegenüber von der Geister-Rikscha diese lange Bank, wo der Raum sich so dreht.
Ja, das.
Da gehe ich immer rein, weil das finde ich irgendwie faszinierend.
Da wollte ich reingehen und dann war ich mit einer Freundin da und sie hat auf dem Schild gelesen, it's a fast ride. Oder irgendwie so ein fast and exciting ride.
Ja.
Und dann hatte ich Angst bekommen, weil es wieder so dunkel war.
Ja.
Und weil man nirgendwo sehen konnte, was es ist.
Ja.
Es war jetzt nicht wie im Fitnessstudio, wo dann die Bewegungen, die das alles macht, angeschrieben sind. Sondern es war halt dieser merkwürdige dunkle Raum, wo sich angeblich was schnell bewegt. Und da hatte ich wahnsinnig Angst davor, diesem Fahrgeschäft, und bin ich reingegangen.
Okay, verstehe.
Aber was ist es denn? Ist es ein Raum, der sich dreht?
Wie gesagt, es ist ja gegenüber von der Geister-Rikscha. schräg gegenüber und es ist halt so, es wird so eine Geschichte erzählt von so einem chinesischen, von einem Kampf von so einem chinesischen Prinzen gegen einen Satan und im Vorraum werfen die sich immer so Feuer, also Energiebälle zu und dann geht so ein Brunnen an und dann wird in die andere Ecke Energieball, dann geht da der Brunnen an und dann muss man in so einen langen Raum, da sitzt man sich so gegenüber auf so einer langen Bank, wo so wahrscheinlich auf jede Bank, weiß ich nicht, 40 Leute passen oder so und die sitzen sich dann gegenüber und dann hat man auch nur Bügel, nur so einen gemeinsamen Bügel, der so leicht über die, auf die Oberschenkel geht, also gar nichts, man ist gar nicht gesichert oder so. Und dann gehen die Sitze so ein bisschen so ganz langsam hin und her, also wirklich im Zeitlupentempo wird man so, weiß ich nicht, 10 Grad angehoben sozusagen. Und dann drehen sich aber die Wände, sodass du irgendwann nicht mehr checkst, wo ist oben, wo ist unten und so. Aber du raffst schon, dass du selber jetzt gerade nicht von der Decke hängst, sondern quasi immer am Boden bleibst. Aber durch diese drehende Wand kapiert man irgendwann den Raum nicht mehr. Das ist irgendwie witzig.
Ah, verstehe. Ja, klingt wahnsinnig cool. Würde ich auch mal gerne...
Naja, musst du das nächste Mal machen.
Wir werden zu so einem Freizeitpark-Podcast, was ich auch nicht so schlecht finde, ehrlich gesagt.
Finde ich auch. Es gibt auch so einen Freizeitpark-Podcast, den ich höre, der heißt, glaube ich, Podcast The Ride oder so. Der ist auch immer, die reden auch immer nur über Freizeitparks.
Ja, machen wir es auch gerade, weil ich aber fantastisch finde. Ja. Ich finde, es sollte es geben. Ja, und wenn es in Deutschland noch nicht gibt, machen wir das einfach.
Na, absolut.
Dann reisen wir da hin und dann machen wir so Erfahrungsberichte, wie wir den Freizeitpark fanden.
Es gibt auch wahnsinnig witzige Freizeitpark-YouTuber, habe ich irgendwann mal festgestellt, die auch sind immer so ein bisschen so Nerds und manchmal
immer mit so Shirts, mit so eine Achterbahn und deren Logo ist.
Genau, oder so Öhrchen oder so. Ja. Also ganz oft sind die einfach grundsätzlich begeistert von allem und sagen dann, wie toll das ist und wie awesome und so. Aber manchmal sind die dann auch so, wollen die dann so ganz kritisch sein und dann sezieren die Dinge so in so einem total übertriebenen Maße, weil sie unbedingt als kritische Journalisten wahrgenommen werden wollen oder so. Dann kritisieren die so das Essen in den Restaurants, so, ja, die Pizza hier, also ich muss sagen, die Salami scheint mir nicht ganz italienisch zu sein, weil so soll, dann halten die sich an so Details auf, wo man so sagt, Digga, du isst gerade ein Stück Pizza im Freizeitpark, what do you expect?
Ja.
So, und das ist aber immer total geil.
Auf der anderen Seite, du guckst dieses Video von einem Freizeitpark-Tester, what do you expect? Ja,
absolut.
Aber ja, ich weiß, was du meinst, aber, weil am Ende kommt es darauf, läuft es darauf hinaus, dass sie einfach Freizeitpark testen.
Genau.
So, okay, also dann...
Naja, ganz am Ende läuft es darauf hinaus, dass sie umsonst rein wollen und das deswegen machen. Das ist ja im Grunde, wissen wir ja alle, dass sie das deswegen machen. Das ist ja so eine, das ist ja im Grunde genommen so ein ungeschriebener Vertrag zwischen den Machern und mir als Zuschauer, dass ich genau weiß, warum die das machen und die das auch genau deswegen machen. Aber dann wollen sie halt irgendwann investigativ werden und dann wird es irgendwie so lustig, grotesk, finde ich.
Ich wollte mal immer mal eine Serie machen über Freizeitparks. Also irgendwas, was im Freizeitpark spielt. Ja. Weil ich finde Filme auch so, die da so spielen, so verlassenen Freizeitparks, finde ich immer ein cooles Thema und so. Ist mir noch nicht die perfekte Idee über den Weg gelaufen, sonst würde ich vielleicht mal irgendwann angehen. Aber im Freizeitpark mal, allein weil man auch da drehen will und so, in so verlassenen Freizeitparks, finde ich irgendwie geil.
Wenn so
man
so Beverly Hills Cop 2 spielt auch jetzt im Freizeitpark.
Beverly Hills Cop 2,
Adventureland gab es auch noch.
Ja, Adventureland. Ja, das sind so Dinge, die immer so anreißen, aber sehr schon cool.
Ich habe mal eine Idee getreatmentet, die auf einer Kirmes spielt, weil ich liebe Kirmes fast noch ein bisschen mehr als Freizeitparks.
Ja, du hast die Kirmes gekauft ja auch, wenn du vor Bus, Bahnrides.
Ja, genau. Ja. Und ich finde, Kirmessen sind immer so ein seltsamer Mikrokosmos, weil es gibt da so Charaktere, die man auch sofort so kennt, so der Autoscooter-Assi und so, der irgendwie so den Chip mit dem Fuchsschwanz vorne in einem Autoscooter direkt reinsteckt und dann so stehend auf den Dingern fährt und so.
Ah, yes.
Und da hatte ich mir mal so ein Exposé geschrieben von so einer Kirmes, die so durchs Land zieht und das sind auch immer dieselben, die fahren halt alle zusammen.
Ja.
Und dann hast du da den Assi am Autoscooter, dann hast du das Rentnerpärchen an der Schießbude, die so ein bisschen so das Herz der Kirmes sind und dann noch so ein paar andere Charaktere und dann landen die in so einem Dorf und so ein Junge, der irgendwie gerade mit der Schule fertig ist und nicht weiß, was er machen soll, ist in so ein Mädchen verliebt und küsst sie so das erste Mal auf der Kirmes und sie sagt, ja, ich hau morgen ab nach Berlin, das ist mir hier zu eng im Dorf, ich habe keinen Bock mehr und er ist so, was jetzt gerade, wo wir zusammengekommen sind, haut sie ab und weil da natürlich auf der Kirmes überall steht, junger Mann zum Mitreisen gesucht, schließt er sich der Kirmes dann an und bringt die so dazu, nach Berlin zu fahren. Ändert immer so den Fahrplan und so, dass sie mit der ganzen Kirmes quasi nach Berlin reisen.
Geil.
Da baut er dann irgendwo im Hackischen Markt seine Kirmes auf. und die Leute sind alle so, oh wow, das ist ja voll retro, wie cool. Und so finden es dann voll cool, obwohl sie da illegal steht. Und da will er dann die Frau für sich wieder,
super cool.
wieder gewinnen. So.
Gefällt mir sehr. Ich finde auch, Kirmes macht irre Spaß. Und natürlich liefert so ein Set an Personen, die man die auch hier irgendwie kennt, mit denen man so relaten kann.
Ja.
Ist irgendwie so ein bisschen, stimmt, es ist ein bisschen retro geworden, so ein bisschen gruselig ja auch so. Ja, genau. Hat das in TÜV bestanden oder nicht? Ja. Und auch gerade so Achterbahnen, die ja dann auch manchmal aufgebaut werden, über diese Wilde Maus-Achterbahn. Ja.
Wilde Maus ist immer, halt, da schwingt immer dieses gewisse Risiko mit.
Ja, da schwingt immer diese Portion Lebensmüdigkeit mit. Die gibt es ja dann in Deutz auch immer. Die Deutzer Kirmes direkt am Rhein in Köln hat auch immer eine Wilde Maus. Ja. Und ja, ich dachte irgendwie, okay, also so, keine Ahnung, die Raupe, wie man gesagt, der Musikexpress. Genau. Ja.
Das kenne ich immer als Hitparade.
Hitparade, okay. Nee, mein Vater hat immer Raupe gesagt. aber alle anderen kennen das als Musikexpress. Und das kann ich mir noch vorstellen, dass man das in 2 Tagen aufgebaut bekommt. Ja. In sicher. Ah, ja. Bei der Wilden Maus glaube ich das nicht. Also, weil mir da fehlen mir so viel Ingenieurkenntnisse, ich denke, ich könnte jetzt nicht eine Wilde Maus aufbauen, eine Achterbahn in 2 Tagen. Ah. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Es ist ja auch, es ist sogar in Deutz bei der Wilden Maus ist mal einer geköpft worden. Mitarbeiter. Wirklich wahr? Wirklich wahr?
Nein.
Ja, ja.
Holy shit.
Ganz so lange her. Aber du, du hast mal in Deutz gewohnt. Ah, nee, du wohnst jetzt in Ehrenfeld.
Ich habe mal in Deutz gewohnt, ja. Ich habe mal sehr lange, 6 Jahre lang in einer Kellerwohnung in Deutz gelebt, mit Gittern vor den Fenstern.
Ob der Schelsig,
mit Gitter vor den Fenstern und wirklich das Souterrain.
Brauchst du da auch?
Braucht man da auch. Souterrain, kein Licht gehabt und so. Und habe da lange gewohnt. Jetzt wohne ich in Ehrenfeld, wo ich immer schon gearbeitet habe, was ich immer schon mega fand und vibrant und cool. Und da wohne ich jetzt, habe eine coole Wohnung gefunden und bin da mega happy. Ich habe so ein bisschen Karma-Punkte gesammelt in meiner alten Wohnung, weil ich so lange war. Aber ich weiß nicht, ich habe auch noch nie, das war mein einziger Umzug in meinem Leben. Und ich will jetzt, ich habe irgendwie auch Angst vor Umziehen, weil ich immer so wahnsinnig stressig fand. Fand es aber sehr, sehr cool, den Umzug, weil man so loslassen musste. Ja. Also man konnte so plötzlich sich so neu erfinden. Ja. Also man musste Sachen wegschmeißen, die man nicht unbedingt brauchte oder verschenken, die man jetzt nicht brauchte zum Umziehen, die man nicht in eine neue Wohnung mitnehmen will. Man musste so geil, es war irgendwie wie so ein neuer Lebensabschnitt, der jetzt losgeht. Ja. Und dann man fokussiert sich und man richtet sich neu ein und man lässt vieles Möbel, die man nicht mehr für einen sprechen, lässt man zurück und dann baut man sich neu auf. Fand ich ein cooles Projekt.
Ich finde das interessant, weil so das, was ich so gelesen habe von dir und über dich, ist, dass du ja eher jemand bist, der so, der sich auch sehr leicht von so Sachen trennen kann und der irgendwie sehr, ich will nicht sagen reduziert eingerichtet ist, aber so sehr bewusst eingerichtet ist sozusagen.
Ja, aber kam jetzt auch erst dadurch, also so ein bisschen durch den Umzug auch. Nee, aber das stimmt schon. Also ich kann mich schon noch gut von Sachen trennen, aber ich meine jetzt auch gerade, wie man sich so einrichtet und so. Ich meine, das war meine erste Wohnung mit 19, die ich dann hatte. Und dann habe ich mich halt mal einmal eingerichtet mit IKEA-Kram und dann war das halt dann meine Einrichtung und so. Und habe mich aber immer schon dafür interessiert eigentlich auch, habe mich immer schon für Kunst interessiert und sowas. Und jetzt dann quasi irgendwann mal zu sagen, okay, jetzt fängt man von null an und jetzt kann man vielleicht, hat man auch ein bisschen besseren Job gehabt und dann kann man sich jetzt vielleicht ein bisschen besser einrichten und so, fand ich ein mega cooles Projekt. Und aber ja, ich kann mich schon gut von Sachen trennen. Und reduziert Leben finde ich auch gut.
Ist es denn bei dir jetzt zu Hause so, ist das wirklich so punktgenau eingerichtet? Also, dass da auch nichts rumliegt und so, dass da auch jederzeit jemand anders einziehen könnte sozusagen?
Ja, nee, das nicht. aber ich bin schon ein ordentlicher Mensch, weil ich immer das Gefühl habe, so ordentliche Wohnung, ordentlicher Kopf. Also wenn ich irgendwie weird drauf bin oder so unfokussiert bin, ich glaube, hilft mir immer aufräumen oder so, auch um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Ja. Deswegen ist mein Desktop ist immer aufgeräumt und so mein Schreibtisch ist immer aufgeräumt und Wohnung eigentlich auch immer. Und ja, ist schon ein bisschen ausgewählter als vorher, aber ich habe jetzt auch nicht das Geld gehabt bei der neuen Wohnung dann direkt quasi, auch weil ich eine neue Küche brauchte und so, jetzt mich komplett einzurichten, zu sagen, okay, das ist quasi
so Tine Wittler-Style. Ja,
no chance, also das funktioniert nicht. Ja. Ich habe jetzt eher quasi eine lange Liste mit Dingen, die keine Ahnung, den Klassiker, die ich mal haben will noch und habe mir so eine große Liste gemacht mit Dingen, die ich jetzt ein Stück weit erweitern will, aber es passt schon alles zusammen. Ich glaube, ich einigermaßen stilsicher habe ich, glaube ich, bekommen, die Wohnung einzurichten.
Was ist so einer der Klassiker, den du irgendwann leisten willst?
Ja, gute Frage. Also der
Eames Chair.
Eames Lounge Chair ist natürlich ganz oben auf der Liste, aber auch der Mies van der Rohe Barcelona Chair, den finde ich richtig schick. Solche Sachen. Viele Lampen auch, so, die ich auch cool finde. Ja. So von Floss, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Aber gibt so ein paar Klassiker, auf die man noch so.
So Designer, also richtig Designklassiker.
Spinkt. Ja, finde ich schon geil einfach, weil die altern ja auch nicht. Also die sind ja, ich denke mir bei Möbeln immer, also entweder du holst IKEA, weil es günstig ist und die machen ja auch bekannte Designer und es ist ja auch manchmal echt schick. Ja. Und wenn man auch Glück hat, ist es auch noch nicht so overseen.
Das lässt ja auch gut kombinieren oft mit anderen, mit teuren Sachen sozusagen.
Du kannst ja auch anmalen und so, kannst ja auch dein your own thing machen. oder halt Designklassiker, weil die altern nicht. Weil alles dazwischen ist lustigerweise auch mega teuer. Ja. Also es gibt ja nicht so viel zwischen Ikea und Designklassiker. Ja. Und das, was da ist, ist halt wirklich, geht in eine richtig teure Richtung, ja. Hat aber jetzt streng genommen nicht so einen richtigen Wert. Dann kaufst du es neu oder was und dann hat es auch keinen Wert mehr. Dann kannst du es quasi nach 2 Jahren, wenn man keinen Bock mehr drauf hat oder 5 oder 8, kannst du es ja quasi verschenken oder kriegst nur sehr wenig dafür. Und dann würde ich lieber eher immer wieder ein bisschen sparen und dann mal, keine Ahnung, einen Klassiker sich holen. Also, keine Ahnung, das ist so sehr privilegiertes Geblabe, aber ich habe das Gefühl, das macht schon Spaß. Also ich habe da irgendwie Bock drauf.
Ist so ein bisschen wie, wenn Leute sich einen Neuwagen kaufen und die sagen, der ist schon die Hälfte wert, wenn du vom Hof rollst.
Ja, ist ja so. Ja. Das macht wirklich keinen Sinn. Also ein Neuwagen ist auch eine unsinnige Idee mittlerweile.
Genau.
Deswegen glaube ich so irgendwann mal coole, so ein Eames Lounge zu sparen ist schon eine coole Sache.
Du hast auch mal gesagt, dass du jetzt so, und das hast du ja gerade auch nochmal gesagt, dass du jetzt so auch so ein bisschen angefangen hast, oder dass du sowieso schon immer sehr für Kunst interessiert hast und jetzt auch das erste Mal angefangen hast, so zu gucken, was du dir kaufen kannst oder auch überhaupt angefangen hast, Kunst zu kaufen.
Ja, genau. War vor ein paar Jahren, habe ich dann mal so eine Kunst-Auktionsseite für mich entdeckt, doch damals durch unseren Producer, der auch How to Sell gemacht hat, der Philipp Käsbohrer und ich, wir haben da ein bisschen mal drauf rumgeguckt und so, weil es einfach auch spannend ist, so Kunst sich zu ersteigern. Und da habe ich für sehr wenig Geld ein sehr großes Gemälde ersteigert. Habe ich auch im Podcast UFO dann sehr ausführlich von erzählt, weil ich mit dem Auto da ankam und da war es viel zu groß und da musste ich mir zurückfahren und dann Transporter holen, nach Düsseldorf immer fahren. Nee, und das war irgendwie cool für mich zu entdecken, dass man auch affordable Kunst irgendwie kaufen kann.
Ja.
Und das war irgendwie, keine Ahnung, 500 Euro für so ein Riesengemälde ist halt einfach nichts. Also, aber seitdem ist auch nicht mehr viel passiert. Also ich interessiere mich schon dafür, aber es ist einfach kein Geld da, weil es auch einfach keine Priorität ist. Also ich denke mir gerade, auch wenn man umzieht und jetzt ein bisschen eine größere Wohnung hat, dann will man ja erstmal, braucht man die Basics. Also erstmal würde ich dann gerne vielleicht noch ein Sofa haben als,
als ein
Warhol an der Wand.
Wobei der hat echt Warhol, ich bin ein großer Warhol-Fan, der hat echt so viel gemacht. Und ich habe vor kurzem wurde in der, ich glaube das war, ich weiß gar nicht, ob es war zur EM oder so, oder nee, irgendwann vorher war es, wurde in der Tagesschau oder in den Tagesthemen Toni Schumacher interviewt, der bis vor kurzem noch beim FC irgendwie auch mitgearbeitet hat und so. Und der hat, und weil Corona war, hat er halt von zu Hause aus irgendwie erzählt und saß an seinem Esstisch und hatte im Hintergrund einen echten Warhol hängen von sich selbst. Und da habe ich gedacht so, das ist ja das Allergeilste, was du haben kannst. Also wie geil ist das, einen Warhol von dir zu haben? Und dann habe ich das mal so ein bisschen nachgegoogelt und dann hat er irgendwann mal so ein längeres Interview darüber gegeben, wie das so damals war, weil er kannte so einen Galeristen in Bonn, der hat gesagt, ey, ich habe gerade den Warhol hier, komm mal vorbei, der will ein Polaroid von dir machen. Und dann ist er dahin, hat Warhol ein Pola von ihm gemacht und hat dann daraus dieses Bild von Toni Schumacher gemacht.
Das ist ja brillant.
Das ist doch das Allergeilste, was es gibt. Da bin ich echt mega neidisch. Ja,
aber es gibt so ein paar Künstler, die haben sehr viel gemacht. Ich habe auch einen Kumpel von mir, der hat ein Original Dalí bei sich zu Hause hängen und ich dachte, das ist nicht original. Ich dachte, er verarscht mich die ganze Zeit. Und dann ist original. Und ich so, was ist los bei dir, dass du ein Original Dalí hast? Und dann hat er gesagt, ja, das hat sein Opa irgendwie rumfliegen.
Ja.
Und ich glaube, Dalí hat einfach sehr viel gemalt.
Ja, ja.
Und dann hat man, manche Opas oder Omas haben einfach in Dalí bei sich zu Hause rumfliegen.
Ja.
Weil er einfach mal irgendwann rogue gegangen ist.
Ja, es gibt ja auch quasi in jeder Stadt ein Dalí-Museum, weil es einfach so viele Bilder gibt.
Ja,
so wie
genau.
Picasso ja auch. Der hat ja auch wirklich einfach ohne Ende. Er hat ja auch so Restaurantrechnungen mit einer kleinen Skizze gezahlt und so. Ja,
es gibt diese richtig geile Geschichte von Stefan Raab und Gerhard Richter, weil die sind Nachbarn in Köln.
Ja.
Gerhard Richter, mega bekannter Maler, einer der bekanntesten Maler wahrscheinlich der Welt.
Und auch einer der besten.
Also und auch einer der
total
coolsten.
Geile Arbeiten von dem.
Voll. Und der wohnt in Köln und ist dann rübergegangen zu seinem Nachbarn Stefan Raab, um zu fragen, ob es okay ist, dass er eine Gartenlaube nahe Richtung Grenze baut.
Ja.
Und Stefan Raab hat gesagt, ja, keine Ahnung, muss ich mal besprechen. Hat es dann mit seiner Familie besprochen abends und die haben gesagt, oh, weißt du, wer das war? Und er so, nein, wer? Ja, Gerhard Richter.
Ja.
Und Raab, was? Und Raab ist dann zu ihm gelaufen nochmal und hat gesagt, ja, hast du mit meiner Familie besprochen, ist ja mega gut, wenn Sie es mir vielleicht kurz aufzeichnen könnten, wo Sie diese Gartenlaube genau in dem Garten hinmachen wollen. Und hat Gerhard Richter einen Zettel gegeben und einen Stift und Gerhard Richter hat halt dieses Bild von seinem Garten gemalt und hat halt dann die Gartenlaube eingezeichnet. Und dann ist halt Stefan Raab mit einem Original Richter nach Hause gegangen und hat gesagt, ja klar, können Sie es da hinbauen, easy, ja vielen Dank für die Zeichnung. Fand ich richtig geil.
Ja. Da wohnt auch, neben denen wohnt noch Gentleman, glaube ich. Ne? Wirklich.
Das ist für eine geile Nachbarschaft.
Ja, aber ich finde es so krass. Ich hätte niemals gedacht, dass, also Gentleman ist mega erfolgreich, aber dass der so erfolgreich ist, dass der neben Gerhard Richter und Stefan Raab wohnen kann, das hat mich umgehauen, als ich es zuletzt erfahren habe.
Das hätte ich auch nicht gedacht. Jetzt. Ja. Warum wohnst du da nicht?
Ja, eben, absolut.
Ja.
Wenn Gentleman da wohnt, also.
Ja, wäre easy. Und in Spokelberg. Würde sich auch niemand wundern. Würde man sagen, wow, also, passt.
Also das fand ich auch irrsinnig aufregend. Ja. Du kommst ja aus Kamen.
Kamen, ja.
Berühmt für sein Kreuz.
Richtig, wir sind stolz auf unsere Autobahn.
Wo wir schon mal bei Gerd Richter sind, werden wir gleich wieder sakral. Ja. Kamener Kreuz, wirklich eines der wichtigsten Autobahnkreuze vielleicht.
Ist das größte Autobahnkreuz, glaube ich, der Welt? Nein, es ist nicht Deutschland, aber glaube ich auf jeden Fall. Es hat die A1, trifft die A2 ja. Dort und wir sind stolz auf unsere Straßen.
Das ist auch ein bisschen sad, ne?
Völlig sad. Ja. Und vor allem ist der einzige Grund, warum wir aber ein Ikea haben, und ein McDonald's und ein KFC und ein Pizza Hut, alles an dem Kamener Karree, wie wir es nennen, das ist direkt da an dem Autobahnkreuz, da haben wir quasi alles gehabt, was für uns Jugendliche immer mega geil war, weil es halt eine kleine Stadt ist, ein kleines Dorf, aber wir haben halt dadurch das Autobahnkreuz, die wirklich ein bisschen wirken wie Flüsse im Mittelalter, setzt man dann quasi da so Sachen hin. Also es ist halt irgendwie auch mittlerweile so eine Handelsstadt geworden, so eine Industriestadt.
Wie viele Einwohner hat Kam?
Also Kam, wo ich herkomme, 30.000 oder was. Und dann mit den anderen Leuten, mit den anderen Dörfern zusammen, ringsrum vielleicht 50, aber wirklich nicht groß. Aber wir hatten halt trotzdem alles, was wir brauchten, an Fastfood-Kram, um abends irgendwie abzuhängen irgendwo. Das war ziemlich geil.
Das kann ich mir vorstellen, weil als Jugendliche ist ja McDonald's die große weite Welt.
McDonald's, da trifft man sich, da hängt man ab und da kann man dann kostenlos immer wieder nachfüllen, irgendwie sein Softdrink. Also ist schon cool. Nee, und da haben wir mal gerne abgehangen und dadurch hatten wir alles. Aber sonst sehr kleine Stadt, wo nicht viel los war. Nicht mal ein Kino. Das ist eigentlich mein Traum, irgendwann mal Kam ein Kino aufzumachen.
Du bist noch sehr verbunden zu Kam, ne? Ich hab zuletzt gesehen, dass du irgendwie Kamen aktuell oder Kamen online irgendwie ein Interview gegeben hast und so. Da gibt es irgendwie noch so eine enge Verbindung von dir.
Kamen Web. Ja, ich denke immer, ja, weil das waren damals die einzigen, die damals mal meine Band geschrieben haben. Ja. Und so, und für Antenne Unna, unser Lokalradio, weil es Kreis Unna alles, da habe ich unsere Lokalradiomoderatorin, mit dessen Stimme ich immer aufgewacht bin morgens und so und zur Schule gefahren bin und die ich mal gehört habe, die hat eine Rolle bei How to Sell. Sie spricht nämlich die Radiomoderatorin bei How to Sell Drugs. Ja, und das war richtig cool, Jacqueline Kindling. Ja, natürlich, also das sind so meine Kindheitshelden halt noch. Ja. Die haben über unsere Band gesprochen, die haben uns Möglichkeiten gegeben, ein bisschen Plattform gegeben und so. Und ich konnte halt damals auch für die Westfälische Rundschau, das war mein erster Writing-Gig. Ja. Für die habe ich damals geschrieben neben der Schule und habe so Kolumnen geschrieben für die. Und dadurch ist so ein bisschen der Heimatverbundenheit da. Ich habe schon irgendwie nicht so reingepasst da immer, aber trotzdem hat man dann irgendwie so kleine Aufgaben, kreative Sachen konnte man da machen. Und da haben wir dann auch alle irgendwie supported und das fand ich total cool und ich glaube, da kann man auch ein bisschen was zurückgeben.
Kam ist quasi so Ruhrpott-Randgebiet, wo so der Ruhrpott in Westfalen übergeht.
Ja, genau. Also wir sehen uns noch sehr als Ruhrgebiet, weil wir quasi direkt an Dortmund grenzen und also wir sehen uns schon noch als Herzensruhrgebiet, aber geografisch ist es natürlich wirklich am Rande zu Westfalen.
Und Unna ist ja vor allem bekannt für Bang Boom Bang.
Genau, für die Unna-Trilogie. Ja. Fantastisch. Und ehrlich gesagt, immer noch lustig.
Finde ich auch. Goldene Zeiten, schwierig,
muss man sagen. Ja, es wird dann nicht besser.
Etwas übernommen, da merkt man dann so, dass die Ambitionen dann zu groß wurden. Aber ich fand auch, was nicht passt, immer noch super.
Ich auch. Und ehrlich gesagt, nach wie vor wahnsinnig inspirierend quasi, da einen Comedy-Film zu machen, der funktioniert, der cool ist.
Ja, absolut.
Für mich jetzt auch jemand, der vor allem Comedy machen möchte, auch fiktional, finde ich total cool. Das ist internationales Niveau an Gags auch. Das läuft. Das ist für gute Filme. Ja. Und das ist voll möglich in Deutschland. Weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, dass ein bisschen das Humor, Selbstverständnis uns abhandengekommen und so.
Total, ja, glaube ich auch.
Und so eine Humorkultur herrscht hier ja auch nicht wirklich. Also nicht so wie bei den Angelsachsen zum Beispiel. Aber keine Ahnung, also irgendwie.
Was ich interessant finde, da kommen wir auch gleich zu How to Sell Drugs, aber was ich interessant finde, ist, dass im deutschen Comedy-Film zum Beispiel es eine Phase gab, wo es viel freier und auch vielleicht nicht mutiger, aber irgendwie, wo viel mehr möglich war als heute, weil heute sozusagen trotz Filmförderung und so weiter immer so größtenteils nur noch so Sure-Shots produziert werden, also Til Schweiger-Komödien oder eben vollartig, aber dann kann sich das auch keiner angucken.
Ja.
Aber so, dass man so eine Range hat, wie noch in den 80ern im deutschen Kino, zum Beispiel zwei Supernasen oder zwei Nasen tanken super, irgendwie diese Mike Krüger, Thomas Gottschalk Filme. Das war ja totaler Bullshit inhaltlich so. Aber das Geile war, dass man hat halt diese zwei bekannten Typen, von denen man wusste, dass die witzig sind.
Ja.
Und da hat man gedacht, ist doch egal. Lass die einfach in komische Situationen tapern und dann ist der Film, irgendwann sind die 90 Minuten voll. Und so hat man dann so diese Filme irgendwie geschrieben und dann sind so ein paar Cameos und so. Das hat halt voll Bock gemacht zu gucken irgendwie. Und so ein Film wie zwei Nasen tanken super könnte man halt so on the fly irgendwie easy mit Joko und Klaas heute machen, die Olli Schulz durch Deutschland jagen, weil er entführt wurde oder so. Also, weißt du, so auch so ohne großen Inhaltseffort sozusagen, ja. Aber so einfach, dass man so eine so ein Partyfilme waren das im Grunde genommen.
Ja, genau. Wo eine gute Zeit hattest genau. Du beim Gucken und die beim Machen gefühlt auch. Und das genau. Hat sich auch übertragen irgendwie. Ja, aber auch so Doris Dörrie und so Männer, das ist ja. Der Lieblingsfilm meiner Mutter. Und dann hat sie mir mal gezeigt, ich fand den mega lustig. Ja, der auch schon auch ewig lange witzig. Her, als ich den geguckt habe. Vielleicht ja. Ist er nicht gut gealtert, aber ich glaube doch. Also wenn du so
doch, ich habe ja in München studiert, in der Filmschule. Ja. Und da hatte ich sie als Dozentin, da hatte ich Doris als Dozentin. Und ich liebe die auch total, die ist super. Und dann habe ich hier mal, ich weiß noch, das war einer der ersten Kurse, die wir da hatten, da sind wir dann auf irgendeine Waldhütte gefahren, haben da geschrieben, keine Ahnung, oder eine Berghütte. Und da habe ich ihr gesagt, was meine Lieblingsszene aus Männer ist. Und weil ich gesagt habe, das fand ich schon immer das Allerwitzigste in dem Film. Und sie hat dann auch, als ich das erzählt habe, war sie so, ach ja, also da hat man auch gemerkt, dass sie jetzt gar nicht bewusst war, wie witzig das eigentlich, wie witzig die Situation war.
Ach geil.
Und ich war froh, dass ich aber endlich mal erzählen konnte, so, weil er einfach so geile Situationen hatte, dieser Film.
Ich finde auch. Und das, du hast schon recht, das war irgendwie alles ein bisschen freier und so. Irgendwie, keine Ahnung, jetzt auch diese ganzen Til Schweiger-Sachen und Matthias Schweiger-Sachen muss man nicht drüber sprechen. Also ich glaube, stehen wir ähnlich zu und sind ja auch so wahnsinnig physical. Ja. Also das ist ja so viel auch so Slapstick-Humor und das ist alles, keine Ahnung, ist nicht so meins. Und vielleicht liegt es ja daran in der Natur der Sache, dass wenn man sagt, wir wollen mit Thomas Gottschalk einen Film machen, dann muss man das ja auch irgendwie, wie man heutzutage so schön sagt, character-driven erzählen. Ja. Weil es geht ja um die Charaktere und man will denen folgen. Und das ist, finde ich, der deutschen Komödie so ein bisschen abhandengekommen. Man will möglichst lustige, laute Situationen kreieren, die ja so nie passieren können im echten Leben. Und haha, das gibt's ja gar nicht. Ja. Aber man verliert den Kern eines Films, was ja immer sein sollte, man geht mit den Charakteren mit. Mhm. Man fühlt sich in die ein, man weiß, was die wollen, man weiß, was in den Weg steht, man versucht mit denen zusammen das zu überwinden. Ja. Weil so entstehen coole Charaktere und dann bleibt man auch, finde ich, dran. Ja. Und dann ist man auch investiert in der Story. Und wenn das nicht passiert, dann funktioniert der Film nicht. Und ich glaube, dass Comedy heutzutage oft so versucht wird, zu reverse-engineeren von den lustigen Momenten aus. Mhm. Und das, glaube ich, klappt nicht. Ich glaube, man muss einfach mit den Charakteren mitgehen. Ja. Vielleicht liegt es, ja, waren damals Filme lustiger, weil man halt dann von den lustigen Schauspielern ausgegangen ist und dann lustige Charaktere um die herum gebaut hat. Ja. Keine Ahnung, vielleicht ist das eine Erklärung, warum die freier waren oder irgendwie lustiger.
Ja, wahrscheinlich.
Und Doris Dörrie ist einfach eine Meisterin ihres Fachs, also
ja, ist toll. Ja. Ihr habt das ja mit How to Sell Drugs Online Fast, was du ja im Team geschrieben hast mit Sebastian Kollei
genau.
Und
Philipp Kersbohrer.
Genau, und Philipp Kersbohrer. Was ich an dieser Serie, also es ist wirklich eine, also es ist jetzt kein Geschleim oder so, ich habe die Serie wirklich geliebt.
Ah, das war
sofort die Staffeln geguckt, wenn die rausgekommen sind, weil ich die einfach super geil fand, weil ich Maximilian ganz toll finde, ja. Maximilian Mund, die Hauptrolle, Lena Klenke, die auch schon hier in der NBA war, fantastisch finde. Also es gibt ganz viel, was ich an dieser Serie liebe. Ich liebe vor allem die Machart, weil die irgendwie nicht schnarchig ist und weil sie sehr, und das ist irgendwie das Geile, weil sie in der Machart sehr undeutsch ist, beziehungsweise etwas, was die Deutschen immer nie gut hinkriegen und was ihr aber super hingekriegt habt. Und gleichzeitig aber so, und das hat mein Herz auch sehr erfreut, so ein Ultra-Westdeutschland abbildet, wie in dem ich auch aufgewachsen bin. Also das ist seit den 80ern sozusagen unverändert ist, dieses Suburban-German-Milieu irgendwie.
Ja, genau. Wir wollten halt, es ist ein bisschen viel Carmen auch drin, finde ich. Also dieses typische Westdeutschland.
Das glaube ich nämlich eben, genau.
Ja, genau, weil du hast halt nicht, wir waren auch irgendwie müde, wieder Berlin zu erzählen oder die nächste deutsche Großstadt, wo ja auch ganz viel gerade gespielt und gedreht wird. Und keine Ahnung, das irgendwie, so ein Dorf hat ja auch irgendwie eine Schönheit oder eine, keine Ahnung, also eine Ästhetik, die es wert ist, mal irgendwie untersucht zu werden. Und wir hatten in der ersten Staffel auch zum Beispiel einen grandiosen Kameramann, Armin Franzen, der hat das, finde ich, ganz toll getroffen. Ja. Und ja, ich glaube, also da halt nicht international zu denken, sondern da wollten wir halt wirklich, klar, mit Netflix an Bord hat man noch immer ein bisschen international gedacht, aber wir wollten halt so, was die Spielorte angeht und so und eigentlich auch Selbstverständnis der Charaktere, eigentlich immer eher piefig westdeutsch denken. Und dann haben wir halt diese kleine Stadt, die sehr Carmen ähnlich war, auch immer so groß ähnlich und die Postleitzahl so ähnlich. Also fanden wir alles irgendwie sehr passend dafür und wollten da nicht so groß werden. Was ja auch der Story gut tut in der Hinsicht, dass Moritz so ein bisschen festhängt im kleinen Dorf und gerne halt natürlich die Welt erobern will als der nächste Elon Musk. Ja. Und um ihm halt noch mehr aufzuladen und das Gefühl zu geben, du musst da raus, geht man ihm halt in eine Kleinstadt. Ja. Und dann das Tool des Internets, womit man ja quasi alles machen kann, was man will. Also du brauchst ja nicht mehr, ist ja egal, wo du wohnst eigentlich. Ja. Und das fanden wir ganz spannend.
Ich finde das ja so genial, weil es gibt ja immer so in diesen Kleinstädten, also wie gesagt, ich komme aus Wesseling, ist ja auch so eine Kleinstadt, da gibt es als Jugendlicher so super spezielle Dynamiken, die es in der Stadt so, glaube ich, nicht gibt. Also meine Tochter ist jetzt 20, bei der habe ich jetzt quasi gesehen, wie sie sich Jugendliche in der Stadt bewegen, sehr selbstsicher und auch so ein bisschen arrogant und auch so ein bisschen so, oh, pff, ich komme aus der Stadt, was willst du und so. Ja. Und aus der Kleinstadt war, sobald man mal raus konnte und irgendwie mit der Bahn in die nächstgrößere Stadt fahren konnte, war direkt so Weihnachten und Geburtstag zusammen, dass man mal irgendwie an einem größeren, aufregenderen Ort ist und sobald man auch irgendwie 16 war und alleine irgendwie Bier trinken gehen durfte, hat sich auch nochmal alles gedreht und geändert und viele, die dann mit 17 schon einen Führerschein machen, damit sie mit 18 sofort haben und weg können und so. Also es gibt ja so Dynamiken in der kleinen Stadt, die…
Ja, dieses Rauswollen auch, ne?
Genau.
Da hätten ja dann auch diese Lisa, die von Lena gespielt, die am Anfang immer nach Amerika wollte, hinten raus dann gar nicht mehr so gern, weil ja auch in Amerika viel passiert ist in der Zeit, wo wir diese Serie gemacht haben. Genau, dieses Gefühl, man will immer raus und sowas und auch dieses Gefühl, man ist ein kleines Licht so ein bisschen. Also ich hätte auch immer, als ich nach Köln kam, das Gefühl, ich stehe immer allen im Weg oder ich bin hier, ich gehöre hier nicht hin und das ist mir alles zu wild und zu groß und alle sind viel cooler als ich, alle ziehen sich bewusster an, artikulieren sich bewusster und sind smarter, weil das sind Städter und die hier wird ein anderer Wind, Stefan, hier musst du mithalten jetzt. Und deshalb weiß ich noch, also das erste Jahr in Köln war sicherlich immer so ein bisschen so, ich bin hier Imposter und hoffentlich wählen sie mich nicht raus.
Ja. Das habe ich heute immer noch ein bisschen. Ich finde immer noch, es gibt diese Art Großstädter, der sich so einfach so perfekt anzieht und man hat so das Gefühl, der lebt den perfekten Stil sozusagen.
Mit Florentin versuche ich irgendwie auch, weil wir unseren Comedy-Horizont erweitern wollen, immer so einmal im Jahr nach New York zu kommen. Und da habe ich es immer ganz extrem, dass ich mich als so uncool wahrnehme. Die Stadt funktioniert sehr gut alleine und ich stehe da im Weg, habe ich das Gefühl. Ich bin da wie so ein Sand im Getriebe von New York.
Also richtiges Touristengefühl.
Man steht ja auch einfach allen im Weg, das ist ja einfach auch literally so. Also Leute beschweren sich, wenn man irgendwie ein Foto machen will von was oder so auf diesen sehr kleinen Bordstein. Man steht auch im Weg, aber man fühlt sich auch einfach uncool und alle sind wahnsinnig schlagfertig und klar auch eine andere Sprache, aber alle sind so smart und clever und bewusst und hier passiert so viel der Weltgeschichte. Hier ist gerade so viel Emphasis drauf, so viel Scheinwerferlicht und man selbst bringt nicht so viel mit und ich habe mich dann ein bisschen besser gefühlt, lustigerweise, als ich dann da Netflix angemacht habe und dann wurde mir How to Sell empfohlen in New York bei so einem fremden Netflix-Account. Da dachte ich dann so, ja, okay, komm, jetzt geht es auf die Straße und auch mal breite Brust, weil du hast der Welt auch was zu zeigen und so, keine Ahnung. Ja, habe ich mich ein bisschen besser gefühlt. Aber sonst fand ich New York immer wahnsinnig angsteinflößend, so Kulturelite.
Was war das letzte Mal in New York? Was hat dich da comedymäßig beeindruckt?
Ich bin ein Riesenfan von Improv und ich gehe dann immer mit Florentin zusammen zu UCB, die Upright Citizens Brigade, die quasi mit Second City in Chicago den nächsten großen Improv-Style, Comedy-Improv.
Die haben jetzt die mussten ihr Theater schließen oder so.
Genau, mussten ihr Theater schließen. Ja. Jetzt sind sie im Caveat-Theater und heißen nicht mehr, Ascat hieß die Show, jetzt machen sie Rad Scraps und die kann ich nur empfehlen, weil man die jede Woche streamen kann. Ja. Man gibt denen dann 8 Euro und dann kriegt man einen YouTube-Link und man kann die entweder live gucken, das ist dann aber hier sehr spät in der Nacht, oder man guckt es halt in den nächsten 48 Stunden. Ja. Also check das mal aus, weil das ist fantastisch. Ich bin ein Riesenfan von denen und Florentin und ich beide. Und das ist halt immer, das haut mich immer vom Hocker. Es ist wie Magie zu sehen. Es ist wie eine Magic-Show zu sehen, nur es ist wirklich Magie. Ja. Weil es gibt keinen Trick. Niemand ruft aus dem Publikum ein Wort und auf Basis dessen passiert dann Magie. Lustige Sketche, die im Moment entstehen. Ja. Und es ist nicht zu fassen. Einfach. Und da war ich jedes Mal so umgehauen von, dass ich dachte, ja, das ist Comedy, das ist fantastisch.
Ja, UCB ist ja auch so eine totale Kaderschmiede, wo auch so ganz viele, ich glaube, die wurde ja jetzt auch quasi das Theater wurde mitfinanziert von Tina Fey und so. Also auch von
die
so
ist
Leuten,
mitgegründet, Amy Poehler, Tina Fey und die sind auch noch Mitbesitzer dieses Theaters. Ja. Und ich glaube, es war auch ein Grund, warum wir es dann schließen mussten, weil ich glaube, das war nur Unkosten noch in der Covid-Zeit. Das hat in New York auch noch ein bisschen schlimmer getroffen als uns hier. Aber holy shit, also ja, ich bin einigermaßen froh, dass sie es überlebt haben und ein bisschen froh um die Umstände, dass man es jetzt live sehen kann. Ja. Natürlich, dooferweise, sollte man nicht sagen, aber ja, also jetzt kann man es live gucken und ich gucke jede Woche Improv immer und freue mich da immer drauf.
Ja, das ist auf jeden Fall, ich finde, das ist auch wirklich die höchste Kunst der Comedy, so richtig gute Improv, das ist echt unfassbar, wenn man das sieht.
Ja. Und es ist wirklich Magie, weil es gibt ja nicht viele Regeln. Ja. Also Yes and ist die eine Regel, etwas annehmen, was der andere gesagt hat und etwas hinzufügen und so. Ja. Und eigentlich ist das die einzige große Regel. Alles andere ist erlaubt und ja, und jeder arbeitet mit dem gleichen handwerklichen Set an Werkzeugen und trotzdem am Ende wird es bei denen unfassbar lustig. Also das ist schon cool.
Da gibt es eine total witzige Geschichte von Maria, die war in L.A. vor vielen Jahren und hatte gerade mit ihrem Freund Schluss. Und dann war sie ich weiß gar nicht, ob sie im Improv war oder in irgendeinem dieser Comedy-Clubs. Und da waren, glaube ich, sogar auch UCBler, wenn mich nicht alles täuscht. Und die haben so eine Nummer gemacht, dass die Leute, die haben Leute auf die Bühne gerufen, haben sich dann deren Facebook-Seite angeguckt und haben dann daraus Improvs gemacht. Und sie hatte gerade mit ihrem Freund Schluss und dann kam sie auf die Bühne und dann hat sie auch ihren Freund gezeigt und dann haben die so ihren Freund nachgemacht und so und haben dann da so auf der Bühne das alles nachgespielt und so und es war wohl wahnsinnig witzig. Also so auch sehr gut, um darüber hinwegzukommen sozusagen.
Ja, perfekt, oder? Ja. Ich denke mir auch immer, Comedy ist eigentlich so ein gutes Mittel, um den ganzen Shit in der Welt so ein bisschen von sich wegzuhalten zum einen, weil es halt auch irgendwie Distanz erzeugt. Ich finde Comedy wahnsinnig spannend. Also deswegen möchte ich auch, glaube ich, meinem Leben noch mehr Comedy widmen, weil ich glaube, immer stößt immer auf neue coole Aspekte und so. Und es hilft einfach, das Podcast-Gruppe hilft mir auch immer jede Woche irgendwie so ein bisschen, ja, mal loszulassen. Und das irgendwie, mir gefällt die Welt, die auch Florentin mit sich bringt und so, die Weltsicht, alles ein bisschen lockerer zu nehmen, alles ein bisschen mit einem Augenzwinkern zu sehen und so. Und das hilft total, finde ich.
Hast du manchmal Angst? So ging es mir bei Gäste ist die Geisterbahn manchmal. Und so ging es mir dann auch manchmal, wenn ich das Podcast-UFO gehört habe. Meine Angst ist immer, dass man, wenn man sich so sehr für Comedy begeistert, interessiert. Ich liebe ja auch, also ich beschäftige mich auch extrem viel mit amerikanischem Stand-Up und so. Da gibt es ganz viele, die ich ganz toll finde, ganz viele, die ich ganz doof finde. Ja. Gibt es eigentlich kaum was dazwischen, aber es gibt so ein paar Legenden, deren Programme ich immer wieder gucke. So Bill Hicks zum Beispiel. Ja. Es gibt so ein Programm von dem, das ich habe, glaube ich, schon 20 Mal, das kann ich immer wieder gucken.
Also jetzt mit John Mulaney ein bisschen.
Genau, ja, das finde ich auch sagenhaft. Ja. Also Comeback Kid zum Beispiel ist ein Hammer.
Ja, Comeback Kid, Kid Georges sind irre gute Sachen. Genau. Die, ja.
Aber hast du dann manchmal Angst, wenn man dann, wie gesagt, ging es bei der Gästeliste auch oft so, wenn wir darüber gesprochen haben, dass man anfängt, sich so viel beschäftigt hat, dass man anfängt, Comedy so zu theoretisieren, dass man die ganze Zeit nur noch über das Wie spricht und dann irgendwie das so vielleicht auch einen Tacken zu ernst nimmt und dann so anfängt, so auskennerisch darüber zu reden und ich mir dann immer denke so, das ist cool und dass wir quasi uns mit dem Wissen, das wir haben, darüber unterhalten können, aber jemand, der so zuhört, denkt so, was ist das für ein uninteressanter Scheiß?
Ja, so. Und ich glaube, das gab auch mal eine Phase im Podcast-UFO, wo wir das viel zu häufig genommen gemacht haben und zu ernst uns auch genommen haben und irgendwie jetzt dachten, wir haben irgendwie, keine Ahnung, so das Bernsteinzimmer der Comedy gefunden und wir müssten jetzt allen erzählen, wie das geht und
so.
Ja, so
ging das bei uns auch so ein bisschen bei Gäste, das ist irgendwie
genau, aber ich glaube, keine Ahnung, ich glaube, mittlerweile ist es nicht mehr so ein Thema. Also wir haben auch mal, ich meine, auch so ein Meme irgendwann schon, dass wir über die L-Form immer gesprochen haben, wie Witze funktionieren. Ne? Und keine Ahnung, ich glaube, damals hat es so ein paar Leute interessiert, habe ich immer das Gefühl gehabt. Aber jetzt mittlerweile weiß ja auch kennen ja auch viel mehr Leute schon amerikanische Stand-Ups und sind so quasi mit amerikanischer Comedy so sozialisiert worden und globalisiertem Comedy-Verständnis. Deswegen habe ich gar nicht mehr das Gefühl, man kann da so viel beitragen zu. Und das stimmt schon. Also man muss da wirklich vorsichtig sein, dass man da nicht in so eine, sich so selber bespricht und dann wird das so binnenreflektiv, keine Ahnung. Aber ja, ich glaube nicht, dass wir das mittlerweile mehr machen so viel. Das war so eine Phase, die man irgendwie überstehen musste.
Da mussten wir alle durch.
Als Podcast-UFO-Hörer.
Ist eine andere große Leidenschaft von dir, neben Comedy und Star Wars, was wir jetzt, wo wir heute schon überall waren, sind ja auch Musicals.
Yes.
Ihr habt ja mit dem Podcast-UFO das Podcast-Musical gemacht.
Genau, wir haben hinter dem Mikrofon gemacht, das war Folge 266 des Podcast-UFOs und es war ein Musical, ja.
Wo dann durfte ja auch in einem Song mitsingen.
Ja, vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
Und klar, weil ich nämlich auch ein riesen Musical-Fan bin. Ich liebe Musicals und es ist in Deutschland immer so eine verpönte Form und dann gehen die Leute lieber in die Operette, die ich zum Kotzen finde, weil so, aber das ist dann Hochkultur und so. Aber in Amerika, in der amerikanischen Kultur ist das Musical ja ein völlig selbstverständlicher Theaterpart oder der erfolgreichste und selbstverständlich erfolgreichste Theaterpart sozusagen.
Ja, man wird auch immer verlacht, immer noch, komischerweise, wenn man, wenn ich sage, ich mag Musicals. Ja. In den letzten 2 Jahren, glaube ich, habe ich erstmal zu mir gestanden und zu meiner wirklichen einfach Liebe für dieses Genre, für diese Kunst. Das ist ja kein Genre, es ist eine Kunstform.
Ja.
Weil ich habe immer Sprüche kassiert dafür und mittlerweile lässt es so ein bisschen nach, weil natürlich auch durch Hamilton und so irgendwie es breiter in der Popkultur angekommen ist. Und ehrlich gesagt, ich erkläre immer allen, ihr wart doch bis dahin auch riesen Disney-Film-Fans früher. Das sind auch alles Musicals. Ja. Herkules der männlichste Disney-Film ist ein fucking Musical. So viele Songs da drin, fantastische Songs. Alle konnten die auswendig, ich konnte die doll auswendig.
Herkules ist, by the way, gesprochen von Till Schweiger. Das ja, wollen wir mal alle nicht vergessen.
Das stimmt, ist mir dann, ich habe das vor ein paar Monaten nochmal geguckt und dann habe ich mal kurz auf Deutsch geschaltet und dann war es fucking Till Schweiger.
Aber was ist denn dein liebstes Musical?
Jetzt aktuell gerade, weil ich es letzte Woche, glaube ich, erst geguckt habe, ist Newsies.
Ah, ja.
Newsies ist ein Film 1992 von Kenny Ortega, dem
Highschool Musical. Und auch der früher Choreograf von Paula Abdul, Michael Jackson und so gewesen.
Genau, ja, ja. Und der, einer der Größen des Musical-Films und des Musicals. Und der hat über die Zeitungsjungen in New York 1992 einen Film gemacht und der hieß Newsies. Den habe ich geschaut mit fantastischer Musik von dem Komponisten, auch von Ariel und so weiter. Ja. Und den habe ich geguckt, deswegen ist jetzt gerade das mein Lieblingsmusical, was ich gerne höre. Aber ja, sonst natürlich, Book of Mormons fand ich toll. Und ja, Les Miserables, Klassiker, fand ich auch mega. Und
auch eine sehr gute Verfilmung, fand ich.
Ja, genau.
Mit Hugh Jackman und Anne Hathaway und so.
Ja, genau, das sind so die großen. Ich glaube, mir fallen nur mehr ein. Und da muss ich sagen, Chapeau Carmen, weil dieses kleine Dörfchen hatte eine große Konzertaula. Mit 700 Plätzen. Und das war eine riesengroße, coole Bühne, war an meiner Schule angedockt, wo es wirklich jedes Jahr geile Musical-Veranstaltungen gab. Und zwar veranstaltet von der städtischen Musikschule. Und da habe ich dann irgendwann Gesangsunterricht genommen. Und die Gesangslehrerin hat dann immer jedes Jahr eine richtig coole Musical-Production auf die Beine gestellt. Und das kenne ich aus Deutschland fast gar nicht. Ja. Also wenn ich auch mit Leuten drüber spreche, höre ich immer nur so, was, das gab es bei euch? Weil das kennt man so von amerikanischen Highschools und sowas. Die haben dann immer, und das ist dann gleich insanely gut, mit einer Live-Band und so. Wir hatten nur einen Live-Pianisten immerhin. Ja. Bei einem Schulmusical hatten wir sogar auch eine Band, da hat dann die musikpraktische Kurs hat dann quasi Musik dazu gemacht. Und da habe ich, insgesamt in meiner Schulzeit habe ich in 3 Musicals gesungen.
Ja.
Das war total cool. Also das konnte ich da machen und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, weil ich meine, das ist so eine coole Kunstform, weil es ja alles verbindet. Ist ja mit das Krasseste, was existieren kann. Ja. Es verbindet Tanz, Gesang, Musik, es verbindet Theaterstück, das Libretto, es verbindet aber auch Kunst, der ganze Kulissenbau und sowas, Choreografie. Es ist alles drin. Auch gerade Musik, jeder von uns liebt ja Musik. Und man kann über Musik so viele Emotionen noch transportieren. Das ist fantastisch. Und dann Live-Musik zu haben. Ja. Jeder geht auch gerne auf Konzert. Also das ist alles mit drin.
Ich finde auch diese Unmittelbarkeit von Emotionen, die man durch einen guten Song, durch einen guten Popsong auslösen kann, das schafft so fast kein anderer Film, der keine Musik hat, auf die Schnelle.
Finde ich nämlich auch.
Das finde ich total beeindruckend.
Ich finde es auch beeindruckend. Und ja, ich hatte immer Gänsehaut bei vielen Broadway-Musicals und so. Und dann ist ja auch, keine Ahnung, man verklärt viel verklärt auch, aber man ist dann auch dann in New York in so einem Theater und dann hört man dann eine mega Show, mega Liveband und die krassesten Sänger der Welt und dann ist es vorbei, alle klatschen, dann gehen die Türen auf und du bist am Times Square. Ich meine auch diese Broadway Experience ist ja auch nochmal dann für sich genommen, auch nochmal einfach fucking awesome. Dann gehst du die Türen auf und du gehst raus und bist tageshelles Licht, bist dann halt draußen direkt am Times Square, ist natürlich auch cool.
Ja.
Nee, also ich bin ja auch dann im Ruhrgebiet Kind, von daher war ich auch häufig damals im Starlight Express.
Bochum.
In Bochum wird man ja auch mit groß. Und das war, damit wurde ich ja irgendwie so langsam rangeführt irgendwie. Das war irgendwie sehr organisch ging das bei mir. Ja, das ist eine coole Kunstform. Würde ich gerne mal machen. Ich würde, also ehrlich gesagt, ich habe auch mit Albrecht, der unser tolles, die so tollen Songs geschrieben hat und uns auch mega viel beim Texten geholfen hat, damit es nicht cringe wurde, wie die Jugend sagt. Ja. Mit dem würde ich wahnsinnig gerne ein Musical angehen, ehrlich gesagt. Mal gucken, vielleicht kriegen wir es mal irgendwann hin.
Albrecht ist ja ein riesen Sondheim-Fan.
Genau, ja.
Das studiert. Ist Stephen Sondheim, ist einer der sozusagen, wie soll man das sagen?
Großen Texter vor allem.
Ja, einer Musical. Der elaboriertesten Musical-Komponisten und Texter in Autoren in Amerika. Von dem stammen ja Musicals, die auch haben so eine irrsinnige Tiefe immer. Also Into the Woods zum Beispiel ist auch eine schöne Verfilmung mit James Corden. Das ist auch Sondheim und das ist auch, das hat, also das findet auf so vielen Ebenen statt. Das ist echt, da werden so die ganz großen Sachen verhandelt sozusagen. Das finde ich ganz aufwendig. Ich mag aber zum Beispiel auch Rent total gern, weil das so gute Songs hat, so starke Songs, die einen so emotional packen irgendwie die ganze
Zeit. Rent mag ich auch sehr gern. Was ich sehr gern mag, ist Annie Get Your Gun. Ja. Das habe ich mich damals gespielt. Ich war Buffalo Bill in Annie Get Your Gun. Ja. So einen langen weißen Bart. Und war mit Abstand der Jüngste aus dem Cast, aber mit Abstand der Größte. Und deswegen habe ich dann diesen alten Buffalo Bill spielen dürfen. Das ist sehr, sehr absurd, aber auch sehr, sehr lustig. Ja, ach, es gibt wahnsinnig viele Musicals, die ich mag. Hairspray finde ich auch cool.
Stimmt, Hairspray ist auch gut. Wird jetzt wieder, zuletzt war Thomas Hermanns hier. Es wird jetzt in Nürnberg, ist jetzt eine Inszenierung mit Thomas Hermanns als Mutter.
Ah, wie geil. John Travolta spielt es im Original.
Genau. Ja, genau.
Auch eine geile Casting-Entscheidung. Ja. Ganz, ganz toll. Ja, voll cool. Würde ich gerne hin.
Aber ich würde, das ist tatsächlich auch etwas, was ich schon immer mache. Ich wollte auch schon immer ein Musical schreiben. Ich hatte auch immer so eine, an der Filmhochschule schon ein Exposé für so eine Handlung. Yeah. Weil ich wollte nämlich meine zwei Sachen, die ich am meisten liebe, miteinander verbinden. Musical, und es gibt ein Filmgenre, für das es nicht so einen richtigen Titel gibt, aber das ist immer ein Typ, der in der Nacht verloren geht und irgendwie sich bis zum Tag kämpfen muss. Da gibt es ja die Zeit nach Mitternacht von Scorsese, dann gibt es Kopf über in die Nacht mit Jeff Goldblum. Es gibt so ganz viele Filme, die diese Geschichte erzählen, dass jemand einfach eine Nacht überstehen muss quasi in einer fremden Umgebung.
Am Flughafen.
Genau. Und das habe ich mir so als Musical überlegt, mit so einem Typen, der zu einer Star Trek Convention geht, als Klingone verkleidet und dann seine Kumpels verliert und nachts als Klingone durch München irrt und irgendwie klarkommen muss. So.
Was ich mir dachte, wäre so The Perfect Night, dass man mit Freunden irgendwie vortrinken veranstaltet, irgendwie Leute, die sich kennen, vielleicht kommen auch neue dazu und so weiter. Und dann geht man gemeinsam in diesen neuen angesagten Club der Stadt und alles, das ganze Musical, was es wäre, wäre dann komplett Echtzeit. Also zum einen hätte man so Zeit, so Seinfeld-artig, quasi in den Dialogen zu sein. Dieses typische, man geht jetzt gemeinsam, macht sich fertig, geht irgendwo hin. Der eine kommt, macht sich, die Girls noch im Badezimmer, machen sich fertig. Dann, keine Ahnung, der andere Typ, der sein Portemonnaie nicht findet. All diese typischen Kleinigkeiten, die passieren, bevor man losgeht. Und dann endlich kann man los. Steigt, meinetwegen ins Taxi, keine Ahnung, fährt irgendwie dann zu diesem Club und kommt dann da an und dann Warteschlange. Man erzählt in Echtzeit einfach diese Perfect Night. Ja. So zwei Stunden, bis der Protagonist dann so his perfect girl oder his perfect man findet und dann mit ihr voll klickt, vielleicht sich überwindet in seinem Kumpel, sie anzusprechen, keine Ahnung. Und dann, das finde ich auch cool, einfach so sich ein bisschen Zeit zu lassen.
Ja, absolut. Ist auch eine geile Idee.
Und dann vielleicht seine Freunde abandoned, um dann mit ihr in den nächsten Club zu ziehen. Weil ich dieses Gefühl zu haben, nachts über eine verlassene Straße zu gehen oder so. Ich mag es auch nachts, angetrunken, über die Straße zu gehen. Finde ich immer, hat irgendwas irgendwie.
Ich hatte bei meiner Idee dann auch immer vor Augen, dass beim großen Finale alle nachts auf der regengenässten Straße so eine Choreo tanzen. Nochmal alle Figuren auftauchen und so pyramidenartig mit den Hauptprotagonisten vorne so eine Choreo machen.
Ja.
Eignet sich sehr dafür. So die nächtliche Stadt ist ein gutes Musical-Setting.
Auf jeden Fall. Aber schaut mal Newsies, der Film, den gibt es auf Disney Plus, über die Zeitungsjunge in New York, die irgendwann, weil der große Zeitungsmogul, einer der mächtigsten Menschen in New York, Pulitzer, damals an den Zeitungsjungen gespart hat und wollte halt nicht, dass der Kunde mehr bezahlen muss für die Zeitung. Und hat dann die Zeitungsjungen, die immer die Zeitung verkauft haben auf der Straße, die mussten dann plötzlich mehr bezahlen fürs Verkaufen und haben weniger bekommen. Und dann haben die angefangen zu streiken. Und das sind einfach Jungs. Das sind nur kleine Jungs, die dann einfach beschließen, nö, dann machen wir es nicht mehr. Und dann schließen die sich aus East Village mit den Newsies in Brooklyn zusammen. Und das sind so große, eigentlich verfeindete Banden. Und es macht so Spaß und die Songs sind fantastisch.
Geile Idee. Ja. Ich bin jetzt mal gespannt, jetzt kommt der Hamilton auf Deutsch nach Hamburg.
Auf Deutsch?
Ja, und alle haben Angst vor der Übersetzung.
Das habe ich auch nicht gewusst. Ja. Wer hat das übersetzt?
Keine Ahnung.
Irgendein bekannter Rapper bestimmt.
Ja. Oder am Ende hat es wahrscheinlich wieder hier, es gibt doch den einen, der alle deutschen Übersetzungen macht.
Okay.
Der Kunze heißt er, glaube ich.
Ah, okay.
Michael Kunze heißt er, glaube ich. Der hat so fast alle Musicals ins Deutsche übersetzt.
Ja, ich war sehr froh, Book of Mormons in Deutschland dann nochmal sehen zu können auf Englisch.
Das habe ich nie gesehen, das will ich unbedingt mal sehen.
Und sie haben es auf Englisch aufgeführt in Köln, was ich total toll fand. Also ein guter nächster Schritt zu sagen, nee, Deutsche verstehen mittlerweile Englisch.
Aber es ging so zu Corona ungefähr los in Köln. Deswegen habe ich es irgendwie nicht geschafft, das mal zu sehen.
Ja, schade. Mega lustig auch. Und zeigt auch nochmal, wie das auch Satire kann. Also es ist auch ein Genre, was Musical bespielen kann. Also gut.
Ist ja Trey Parker und Matt Stone. Und das ist ja die South Park-Typen.
Und lustigerweise spielt der junge Trey Parker in Newsies mit. So. Weil der war früher Musical-Darsteller.
Ja, die haben doch auch mal ein Musical gemacht.
South Park ist Musical,
vorher Film. Noch. Die, das war, glaube ich, so ein Filmhochschulprojekt von ihnen. Vielleicht sogar Abschluss von, das heißt Cannibal the Musical. Von den beiden zusammen. Das ist noch vor South Park.
Ja, ich habe davon gelesen, aber ich habe nie.
Ich hatte das damals auf DVD. Es war auch echt okay irgendwie. Also so. Ist natürlich, hat dann immer diesen Trash Appeal irgendwie, wenn das so Studentenfilme sind irgendwie. Aber man merkt durchaus, dass ihnen das Genre sehr liegt.
Ja, und dann später bei South Park haben sie ja auch, der Film ist ja auch quasi ein Musical, von Mark Shaiman dann auch komponiert, der dann auch zum Beispiel Hairspray und so gemacht hat. Also auch fantastischer Komponist. Ah. Also ich glaube, das ist eine Kunstform, die ja in Deutschland noch ein bisschen wachsen muss. Deswegen fand ich auch mega cool, dann quasi mit Florentin das Musical zu machen, weil das war wirklich ein Traum, den wir uns mal erfüllen wollten. Die Idee gab es schon länger und dann hat Florentin mal jetzt irgendwann gesagt, wollen wir jetzt einfach mal das Podcast für ein Musical machen? Dann hatte ich kurz Zeit, weil danach war How to Sell 3 war vorbei.
Ja.
Und dann hatte ich sehr viel Zeit dafür und dachte mir, weil ich auch, wenn man was macht, muss, finde ich, muss man auch richtig das machen und nicht nur nebenbei. Und habe ich gedacht, okay, komm, dann machen wir es. Und dann haben wir Albrecht gefunden, der auch sofort Bock hatte. Und dann, aus eigener Tasche haben wir es dann bezahlt mit dem Podcast-UFO. Einnahmen, die wir durch Werbung, haben wir es komplett dann alles da reingesteckt und so. Und das war eine doofe finanzielle Entscheidung, aber fürs Herzen die richtige, weil es so unfassbar viel Spaß gemacht hat. Ja, 3 Monate Arbeit, super, fast war ein Fulltime-Job für mich. Und aber hat sich gelohnt. Also auch wenn es am Ende, glaube ich, nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hatte, weil es einfach ein Musical ist und die Kunst von Deutschland jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Rampenlicht mehr bekommt, alles richtig gemacht. Also,
ja, aber alle, die es gehört haben, waren ja auch begeistert und Lars Weißbrot in der Zeit hat irgendwie eine Lobeshymne darauf geschrieben und
ja,
so.
Ja, das war wirklich das Coolste der Welt. Da habe ich meine Mutter angerufen, ich werde mich in Italien im Urlaub und konnte mir da die Zeitung nicht kaufen, habe ich meine Mutter angerufen, hol dir bitte die Zeit. Und dann ist sie in Karmen schnell losgedüst und hat die Zeit geholt am Kiosk und hat der Kiosk Besitzer gesagt zu ihr, ach, die kauft hier niemand sonst. Wo ich auch dachte, ja gut, das beschreibt Carmen auch ganz gut. Da, wo niemand die Zeit sonst kauft. Mein Sohn ist in der Zeit. Nobody cares here, weil niemand will, verkauft diese Zeitung in first place.
Jetzt hast du ja How to Sell Drugs ist ja fertig, ist ja auserzählt sozusagen, ist ja zu Ende. Zwischendurch ein bisschen Podcast-UFO, aber das ist ja auch kein erfüllender Job irgendwie alleine. Jetzt ist natürlich die große Frage, was sind so die Next Steps bei dir? Was?
Ja, gute Frage. Also ich habe auf jeden Fall Bock, die nächste Serie an den Start zu bringen. Mhm. Film sicherlich auch mal irgendwann, aber ich glaube, der nächste Schritt auch, glaube ich, weil man da jetzt mehr machen kann und man einem, also es wird mir da mehr zugetraut in der Serie jetzt nach How to Sell. Ich glaube, da kann ich ein cooles nächstes Projekt vielleicht an den Start bringen. Ja. Und da bin ich gerade dabei, mal so zu gucken, welche Ideen mal so angefallen sind in der How to Sell-Zeit und bin da selber gerade noch dabei, auch mit ein paar anderen Leuten, die ich so auf dem Weg kennengelernt habe, jetzt mal Konzepte zu schreiben.
Ja.
Und das ist eine spannende Phase jetzt, wo man einfach Konzepte schreibt, Leute kennenlernt und dann guckt, was sind die coolsten nächsten Partner und die nächsten coolsten Sender auch für das nächste Projekt.
Ja.
Und ja, also
was du ja gemacht hast, ist ja etwas, wovon jeder, der irgendwie kreativ arbeitet, träumt, nämlich bei Netflix eine Serie unterzubringen und für Netflix eine Serie zu machen.
Ja, das war wirklich Glück.
Weil man auch immer das Gefühl hat, dass da die Arbeit deutlich freier ist als bei ZDF Neo, keine Ahnung, oder sonst irgendeinem anderen Sender.
Ja.
Du warst ja auch, als du angefangen hast bei der WTF, warst ja auch Autor für, wie hieß das nochmal, die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von.
Genau, richtig, ja.
Warst ja so ein bisschen.
Deutsche SNL.
Ja, das war so ein Versuch von einem deutschen SNL und ich fand's voll geil. Ich hab mega geliebt.
Ach, mega.
Diese Hugo Egon Balder-Folge fand ich, also das war für mich Comedy Gold.
Ja, da habe ich auch mit dem Sebastian die Sketche geschrieben und ein paar anderen Leuten und saß am Teleprompter immer noch und habe dann die Show geprompter. Mega geil. Das war
so eine geile Sendung. Ja, die wurde dann relativ schnell abgesetzt.
Lustigerweise der Einzige, den ich auch sehr vermisse, ist Hugo Egon Balder. Der immer, wenn man den irgendwie sieht, sagt, wie toll er diese Sendung fand und wie schade er es findet, dass die nicht weitergekommen ist.
Naja, er als deutscher SNL-Macher hat er natürlich
Deutsche Lorne Michaels.
Hat sich da sehr wieder gesehen, der deutsche Lorne Michaels. Also das fand ich total geil und das habt ihr damals gemacht und jetzt ist natürlich die Frage, also du willst aber quasi immer jetzt erstmal in diesem Fiction-Bereich bleiben.
Ja, schon gerade. Also jetzt dachte ich natürlich auch mit Last One Laughing auf Amazon zeigt natürlich schon auch, dass gerade irgendwie der Non-Fiction-Bereich ein bisschen aufwacht und auch coole Sachen machen kann und jetzt auch mit den coolen neuen Kids am Start neue Sachen machen kann, wo ich auch dachte, ach, da mal jetzt nochmal so ein deutsches SNL versuchen, fände ich jetzt auch wahnsinnig spannend, ehrlich gesagt. Ja. Aber habe ich noch nicht jetzt konkretisiert, auch weil ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckte damals. Und ich habe schon Bock auf Fiction, ehrlich gesagt. Also es ist das, was ich liebe, was ich mag, auch wirklich mit Musik zu arbeiten, mit Regisseuren zu arbeiten, Welten, die man kreiert, zu arbeiten. Das ist schon alles.
Auch so abgeschlossen
cool.
ist.
Ja, ist abgeschlossen. Ja. Auch so ein eigenes Projekt. Aber ich verschließe mich da gar nicht davor. Sowas wäre auch cool.
Mhm.
Und auch Gute Arbeit Originals damals mit Florentin und Katjana hat auch mega viel Spaß gebracht und war also rückblickend mit das Coolste quasi. Da habe ich wahnsinnig viel Selbstbewusstsein getankt, weil man uns hat machen lassen und da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und ohne das hätte ich auch, glaube ich, mir nicht getraut, mal dann diese Serienidee von How to Sell aufzuschreiben und dann mal zu pitchen. Also das war, waren alles coole Sachen. Und ich werde diese Show-Seite auch damals von Neo Magazin, wo ich hier lange geschrieben habe, immer so sehr hoch bewerten, weil es eine krasse Welt ist. Auch ist das ganz anderes, ne? weil Fiction ist gepolished, nochmal geschrieben, ja, nochmal verändert, noch 19 Drafts. Und Neo Magazin war immer, was schaffen wir in der Woche?
Genau.
Das ist das Beste, was wir in der Woche geschafft haben.
Ja.
Und da muss man ganz schnell sagen, ah, jetzt können wir nicht tiefer ins Detail gehen. Deswegen mir gefällt dieses Bauchige total.
Ja.
Habe ich aber natürlich ein bisschen abgedeckt, durch per Podcast-UFO, dieses aus dem Bauch raus Comedy zu machen und zu labern. Mhm. Von daher vermisse ich es gerade, glaube ich, nicht so. Und
ja,
dieses gepolischte und wirklich so eine, ist ein Stück weit mehr Selbstverwirklichung, was ich sehr mochte an How to Sell und was ich, glaube ich, noch mehr mögen werde, wenn man vielleicht dann selber mal irgendwann eine Show komplett alleine machen kann.
Ja,
ja, also nächste Steps werden auf jeden Fall für mich sein, an der nächsten eigenen Serie zu arbeiten und dann mal gucken, was es ist. Ich habe ein paar Ideen, auf die ich mich schon sehr freue, die mal Leuten zu schicken und dann bin ich mal gespannt, was da so zurückkommt und was man so für PartnerInnen dafür findet, aber ja, es gibt ein paar Ideen.
Das fand ich aber bei How to Sell auch geil, also weil es ja nicht nur vom Schnitt her total geil war und mega stylisch, sondern auch etwas, was in Deutschland, im deutschen Film, in der deutschen Serie meines Erachtens auch immer sträflichst vernachlässigt wird. Und das ist etwas, was sie uns auch in der Filmhochschule, haben uns irgendwie Produzenten erzählt, ja, da denkt man ganz am Ende dran, ist Musik. Und du liebst ja den Einsatz von Musik in Filmen und Serien auch so sehr.
Ja.
Und das hat man How to Sell halt auch angemerkt, dass die Musik immer auch von Anfang an mitgedacht wurde sozusagen.
Ja, genau. Wir haben die häufig mitgedacht, aber holy shit, ist Musik teuer.
Ja.
Und wenn man dann so Sex Education zum Beispiel sieht und dann nehmen die so Hits, so World Hits, und man denkt, wie habt ihr das denn hingekriegt? Und so, und man wird dann wahnsinnig neidisch, weil das hatten wir nicht. Also wir mussten wahnsinnig viel, dann der Konstantin Gropper, der Sänger, Frontman von Get Well Soon, der unsere Musik auch komponiert hat, hat dann häufig auch noch irgendwie Coverversionen von Songs, die wir mochten, geschrieben, damit wir die überhaupt benutzen konnten und weil die Texte dann vielleicht cool waren. Und nur die Texte zu nehmen, ist deutlich billiger, als dann beides zu nehmen. Also Musik war schon immer eine ordentliche Herausforderung. Also da Philipp, der Showrunner, hat auch da wahnsinnig viele Ideen immer reingebracht und so und hatte auch eine sehr coole, konkrete Vorstellung. Und am Ende war ich auch sehr stolz immer auf den Soundtrack, der dabei herausgekommen ist.
Ja.
Weil waren irgendwie coole Songs, die teilweise auch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hatten. Und da hatten wir dann auch, mit so einer coolen israelischen Sängerin, den Namen gerade vergessen, aber die hat so Songs geschrieben und dachte, hat sie das für die Serie geschrieben? Weil das passte jetzt textlich so gut dann dazu. Keine Ahnung, manchmal haben wir dann einfach auch Texte bei Spotify eingegeben und geguckt, was passt. Und dann, man verbringt ja wahnsinnig viel Zeit im Schnitt. Also man ist dann da super von morgens bis super spät nachts im Schnitt und hängt dann, während dann die Editoren vorne schneiden, oft hinten bei Spotify und guckt nach geilen Musiken und so. Das macht schon auch Spaß.
Ist denn eigentlich, wäre die Ambition, also wenn du sagst, jetzt irgendwie mal eine neue Serie schreiben und so weiter und so fort, gäbe es denn irgendwann mal bei dir die Ambition, auch selber Regie zu führen, also die Sachen auch selber zu inszenieren?
Ja. Auf jeden Fall, das ist mein Overall-Dream. Ja, also das würde ich gerne mal irgendwann machen. Also ich meine, ich bin der größte Fan von Autorenfilmern. Also ich habe jetzt vorgestern den neuen Wes Anderson gesehen und war wieder ganz begeistert.
Ich hasse leider Wes Anderson. Ich
verstehe ich.
Ich finde es einfach so, dieses Formalistische geht mir einfach so auf die Ketten, weil ich das Gefühl habe, dass der sich auch super oft selber damit im Weg steht, weil immer erst die Form kommt und dann die Charaktere und so.
Ich verstehe, was du meinst. Ja. Aber was ich damit vor allem meinte, ist, der macht sein eigenes Ding.
Klar, absolut.
Der schreibt es und inszeniert es und der ist one of a kind und ist originell hoch 1000.
Ja.
Und auch so bei dem neuen Edgar Wright-Film, Last Night in Soho, den habe ich noch nicht gesehen, freue mich aber auch schon drauf.
Ja.
Und es gibt ein paar Handvoll Autorenfilme, auch wenn man Christopher Nolan-Filme immer mal wieder guckt, der Tenet fand ich auch super. Dann denke ich mir immer, ja, das ist schon das, was man will.
Ja.
Gerne einen eigenen Film schreiben und directen und schneiden. Und das ist natürlich das absolut Coolste.
Ja.
Ist ein bisschen so Narzissmus, der reinkickt irgendwie, hat man das Gefühl, wenn man will, sich so, was habe ich denn der Welt zu sagen und so. Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Es macht ja auch Spaß, das zu machen. Und keine Ahnung.
Man will halt die Geschichte erzählen.
Man will ja eine Geschichte erzählen. Ja. Genau. Und wenn man da was Cooles hat und man da sich für begeistern kann, dann ist es, glaube ich, toll, diese Begeisterung zu teilen. Das ist, glaube ich, einfach dann schön.
Ja,
ja, das wäre der große Plan, aber ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung damit gesammelt und traue mir das auf jeden Fall noch nicht zu.
Ja.
Entweder hat man Glück und irgendwann kommt mal jemand daher und traut einem das zu. Also ich habe auch schon Gespräche mit Netflix gehabt, die haben auch die signalisieren jetzt auch eher Bereitschaft. Ja, ist halt die Frage, also Risiko versus, vielleicht ist auch kein Big-Budget-Film am Anfang, ja, sondern was Kleines und so. Ich glaube, Möglichkeiten sind da schon da. Ja. Ich habe aber jetzt gerade eher die Idee, dass man eine Serie entwickelt vielleicht, die dann als Showrunner an den Start bringt und dann vielleicht mal eine Folge dreht, ja, oder vielleicht mal an 3 Tagen Regie übernimmt. Mhm. Bei How to Sell habe ich auch in ein paar Tagen die Second Unit gemacht, mhm, was natürlich auch toll ist. Also man hat nicht, ja, so viel Verantwortung, aber das ist ein ähnlich großes Team und muss halt auch sehen, mit dem Hauptcast drehen. Mhm. Da lernt man wahnsinnig viel bei. Und ich war auch sowieso jeden Tag am Set, um mit Arne dann da hinter der Kombo zu sitzen und zu reden und zu entscheiden, ja, was wir da machen. Ja. Also da habe ich auch schon wahnsinnig viel gelernt, durch über die Schultern gucken. Aber ist halt schon was anderes, wenn man dann wirklich die Endverantwortung dann hat und dann, ich glaube, dann wird man auch ein paar Sachen anders machen. Ja. Ja. Und ja, das ist halt wahnsinnig spannend. Ich glaube, das wäre der nächste Schritt. Und jetzt erstmal gucken, dass man eine Serie vernünftig hinkriegt und so. Ich glaube, ist auch noch viel zu lernen. Und klar, How to Sell war jetzt cool und ich mag das jetzt auch, was daraus geworden ist, aber machen wir uns nichts vor, viel davon ist auch glückliche Umstände, viel Glück beim Casting, ja, viel Glück mit...
Naja, also wir müssen jetzt aber nicht so...
Ja, aber
du musst jetzt nicht so tief stapeln.
Nein, also, aber man muss auch noch viel lernen noch, das war ja auch nicht alles perfekt und ich glaube, es gibt, it's a long way to go.
Aber ich glaube, Regie ist einer der wenigen Jobs, die du wirklich nur lernst, wenn du es einfach machst. Also ich war ja an der... Lass es dir von jemandem sagen, der an der Filmhochschule war.
Ja, das stimmt, du warst
Der Vorteil der Filmhochschule ist einfach der, dass man ausprobiert kann, ohne, ja, auf die Fresse zu fallen. Trotzdem ist es, habe ich die ganze Zeit gedacht, denn ihr könnt mir in 1000 Seminaren so viel erzählen, wie ihr wollt. Am meisten habe ich gelernt, wenn ich selber einen Kurzfilm inszeniert habe, wenn ich selber mit Schauspielern gearbeitet,
ja,
habe und so.
Das glaube ich
auch. Das ist ja auch, was Tarantino zum Beispiel sagt und viele andere auch. Den Job lernst du einfach nur, wenn du ihn machst.
Ja, was ist der Job denn überhaupt? Der Job ist ja vor allem auch einfach Begeisterungsfähigkeit,
ja,
und eine Vision zu haben, die man bis zum Ende,
genau,
jedem auf die Nase bindet.
Genau. Genau.
Eigentlich ist es das ja. Und dann denke ich mir, das ist wirklich nichts, was man unbedingt lernen muss, sondern, ja, was man machen muss.
Genau.
Voll, sicher auch so. Aber das Ding ist auch einer der wenigen Berufe, die du nicht einfach machen kannst, sondern du brauchst sehr viele Gönner along the way, die dir sagen,
ja,
du darfst jetzt mal Regie führen und so.
Ja.
Weil das halt irgendwie noch trotzdem dieser heilige Beruf ist.
Ja.
Und,
aber deswegen, also ich will damit sagen, ich traue dir das auf jeden Fall zu,
das
zu machen. Und also du hast ja ein extremes Gespür für Geschichten, für Charaktere und so.
Dankeschön.
Deswegen gehe ich auch ganz fest davon aus, dass du das in der Schauspielerführung auch umsetzen kannst und in der Idee vom Bild und so weiter und so fort. Also deswegen.
Ich glaube auch, vor allem wenn du halt coole Kamerafrauen, Kameramänner hast, mhm, ist auch nochmal was anderes. Also,
absolut,
ne, das würde ich mir zum Beispiel am wenigsten zutrauen, halt quasi visuell zu arbeiten und so. Ich glaube aber, wenn du dann vernünftige Leute an der Seite hast, dann ist das auch, nehmen die einem auch viel Arbeit ab. Und das war bei How to Sell auch so.
Das ist lustig, dass interessanterweise, und das ist, glaube ich, auch von Regisseur zu Regisseur verschieden. Ich glaube, Christopher Nolan zum Beispiel ist jemand, der sich als erstes die Bilder überlegt und dann,
ja,
da irgendwie eine Story drum spinnt. Interstellar,
ja,
ist das beste Beispiel dafür.
Ja.
Aber mich hat zum Beispiel Auflösen immer mega genervt,
ja,
wenn ich mit dem Kameramann zusammengesessen habe und wir Auflösung gemacht haben. War ich immer so, ja, komm, Schuss gegen Schuss. Und dann,
ja,
manchmal hatte ich so Ideen für eine Einstellung und gesagt, lass uns da bitte noch die Einstellung machen und so.
Ja.
Wenn es so quasi ein besonderer Shot war, der irgendwas erzählen musste. Aber so die Standardauflösung habe ich gedacht, naja, was sollen wir da jetzt groß erfinden? Wir machen Schuss gegen Schuss, du springst immer ein bisschen näher und dann haben wir es irgendwie so. Also es hat mich immer so ein bisschen genervt, weil ich tatsächlich eher so was, also in den Filmen, die ich gemacht habe, in den Kurzfilmen, so das bin, was man Actor-Director nennt.
Ja.
Also ich habe immer wahnsinnig gerne mit den Schauspielern gearbeitet und,
ja,
so. Das finde ich am spannendsten beim Regiefilm.
Ja, ist die Frage, ob man halt mit den Schauspielern viel redet und aus denen das Beste herauskitzelt oder so Hitchcock-mäßig sagt, guck in diese Richtung.
Ja.
Und die sagen, aber warum soll ich in diese Richtung gucken? Ich muss doch wissen, was ich da fühle. Nein, guck einfach in diese Richtung. Das ist die Frage, was man da sein will. Ich habe ein sehr guter Kumpel von mir, ist der Facundo Scalerandi, der bei uns die Second Unit komplett gemacht hat als Regisseur,
ja,
und jetzt auch deine ersten Netflix-Folgen komplett alleine, auch als First Unit macht. Der kommt eher so von der Fincher-Schule und mit dem rede ich immer oft darüber. Und der geht wahnsinnig auf, anders als du, dann,
ja,
das komplette Gegenteil von dir, dann der geht total auf in der Auflösung.
Ja.
Das ist so sein Ding,
ja,
weil er meint, dass da schon was Geschichten erzählen anfängt.
Ja, ja.
Wohingegen ich dann eher manchmal bei dir, wenn du dann sage, naja, aber am Set kann auch so viel Gold entstehen und wenn man mit den Schauspielern arbeitet und,
ja,
sowas, entstehen eh unvorhergesehene Dinge. Aber bei ihm entsteht der Film wirklich dann vorher schon in der Auflösung, gibt es auch so ein iPad und so mega coole Programme,
ja,
wo er dann schon so einzeichnet, was passiert und so, um dann mit dem Boris, dem Kameramann, dann richtig geil schon vorher, ja, aufgelöst und erzählt die Geschichte quasi auch schon mit der Kamera.
Ja.
Und das ist wirklich interessant, wie viel ja auch einfach optisch passiert schon mit dir. Also ich denke mir manchmal, wie viel nimmt man überhaupt über die Sprache wahr?
Mhm.
Und wie viel nimmt man nicht einfach über die Schauspielergesichter wahr, mhm, und auch über die Kameraführung? Also, mhm, weil die Kamera sagt einem ja auch, wo man gerade mit der Aufmerksamkeit sein soll und so. Ich glaube, keine Ahnung, gibt viele, viele Wege.
Wer ist dein Lieblingsregisseur?
Ja, gute Frage. Ich mag die Coens fast am liebsten.
Was ist dein liebster Coen-Film?
Ja, schwankt immer mal wieder zwischen Fargo, Big Lebowski und Inside Llewyn Davis.
Ja.
Weil Inside Llewyn Davis natürlich auch noch die Musikkomponente hat, wo ich wahnsinnig mitreden kann.
Ja, das stimmt.
Und ich mag in allen Filmen von denen halt diese geile Humor.
Absolut.
Es sind ja Comedies, ne? Einfach schwarzhumorige Filme alle. Und die machen so Spaß.
Die sind immer so drisch. Das ist immer super. Also ich glaube, mein großer Liebling von ihnen ist Miller's Crossing, mhm, oder Barton Fink liebe ich auch total.
Ja, Barton Fink ist auch.
Bei Barton Fink haben wir das gleiche Gefühl wie das, was wir gerade über Comedy besprochen haben. Da denke ich immer so, okay, da kann ich zu relaten, weil es um diesen Struggle eines Autoren geht, der fertig werden muss und einfach keinen Bock hat. Und so. Aber das, da habe ich immer das Gefühl, das versteht niemand sonst. Also niemand, der nicht mal durch diesen Pain gegangen ist, schreiben zu müssen oder zu schreiben oder so. Und deswegen, da denke ich immer, es ist ein bisschen zu speziell, den gut zu finden, sozusagen.
Ja, verstehe ich.
Aber Arizona Junior liebe ich auch sehr.
Ah, völlig vergessen.
Ja, der ist einmal auch geschaut. Total geil.
Den muss ich dringend neu gucken.
Ja, der ist richtig geil.
Und, wen ich wahnsinnig liebe, ist Rian Johnson. Der Regisseur, auch Autorenfilmer, der Knives Out zuletzt gemacht hat, der überraschenderweise komplett durch die Decke gegangen ist.
Geiler Film. Und jetzt dieser geile Netflix-Deal mit irgendwie
drei
Knives Out-Filmen, wo jeden Tag ein neues Castmitglied bekannt gegeben wird, das gerade hot ist, irgendwie so. Also alle, die irgendwie was zählen.
Ja, richtig geil. Ja. Also den liebe ich vor allem, weil der halt seine Plate ist halt quasi alle Genres.
Ja.
Der ist wirklich einfach der Autorenfilmer, der sich auf Genres stürzt.
Ja.
Der hat einen Heist-Movie gemacht, der hat einen Noir gemacht, der in Highschool spielt, Brick, sein erster Film, fantastischer Film, so die Entdeckung von Joseph Gordon-Levitt auch. Dann hat er einen Sci-Fi gemacht mit Looper, dann hat er einen Star Wars gemacht, its own Genre, Star Wars Last Jedi, und hat dann diesen Whodunit gemacht, jetzt mit Knives Out. Brothers Bloom ist der Heist-Movie. Also alle sind fantastisch, alles super Genre, alle lustig, alle super schick. Er hat immer den geilsten DOP, den er immer hat, noch damals aus Filmschule irgendwie mitgebracht hat. Er arbeitet immer mit dem gleichen Team zusammen, wie die Coens ja eigentlich auch.
Ah.
Und das sind so das, da will man eigentlich hin. Also die Vorstellung mal, dann wie er, einfach ein Original-Drehbuch zu schreiben, was nicht wie heutzutage alles entweder eine Fortsetzung ist oder auf irgendeiner IP beruht, sondern einfach mal wieder was Eigenes ist, das im Kino zeigen zu dürfen, einer großen, vielleicht sogar internationalen Audience, ist natürlich das Beste, was dir passieren kann und so. Das wäre der große Traum. Also Rian Johnson ist wirklich doch ganz da oben auch.
Du bist ja so ein riesen Star Wars-Fan, hast ja auch einen Star Wars-Podcast und so. Deswegen finde ich es interessant, mochtest du Last Jedi?
Ja.
Weil viele von diesen Hardcore-Star Wars-Fans hassen ja die neuen drei Filme.
Da habe ich mir auch so ein bisschen, ich habe es ein bisschen verscherzt mit der Star Wars-Community. Ich kann da nicht mehr auf die Straße gehen.
Ja. Ich finde die voll gut, die sind doch super. Ich finde Rey ist ein geiler Charakter.
Ich bin, glaube ich, in keiner Community so sehr verhasst wie in der Star Wars Community, weil ich irgendwann mal gesagt habe, wirklich, da kam der Film gerade raus und ich war bei Kino Plus bei Rocket Beans eingeladen und habe halt gesagt, dass ich ihn fantastisch fand, ein Meisterwerk fand.
Schönen Grüße an Schröck an der Stelle.
Liebe Grüße und an Eddie, und dann habe ich, war der Erste, der Position bekennen sollte, und habe gesagt, ein Meisterwerk.
Ja.
Mit in der festen Überzeugung, wir haben davor noch nicht drüber gesprochen, dass jetzt alle sagen werden, was für ein Meisterwerk das ist.
Ja.
Und dann haben alle gesagt, wie furchtbar die den fanden. Und dann habe ich in den Chat geschaut, der nebenbei immer so läuft, bei Rocket Beans dann auch im Studio, und habe halt nur so Hate gesehen auf mich. Und alle dachten, ich wäre bezahlt von Disney oder was auch immer. Was weird war, weil da gerade die Netflix-Serie auch am Start war. Also wenn einer nicht von Disney bezahlt. Nee, und ich fand den Film super. Aber klar, ich bin auch super biased, weil ich natürlich Rian Johnson wahnsinnig mag und sehr viel mitbekommen habe in der so in der ganzen Vorlaufzeit, wie er da rangegangen ist und so. Und fand es ja natürlich mega. Und ja, war auch bei der Star Wars Celebration, wo die den Trailer gezeigt haben, wo er zu Gast war. Und Kathleen Kennedy gesagt hat, dass sie ihn mochte einfach, weil damals auch seine Breaking Bad-Folgen so toll fand.
Ja.
Hat ihm dann die Chance gegeben, Star Wars zu schreiben. Und J.J. Abrams hat er wirklich einfach Star Wars Episode 7 gemacht mit Michael Arndt im Drehbuch. Und das haben die abgeschlossen, Force Awakens. Und die haben nicht weiter geplant. Gar nicht weiter geplant. Die haben diesen Film gemacht und dann haben die das Franchise abgegeben an Rian Johnson.
Ja.
Und ich habe mich die ganze Zeit in ihn versetzt und dachte mir, wie furchterregend, aber wie toll. auch einfach quasi jetzt diesen Mittelteil machen zu dürfen. Ja. Und Mittelteil, ja, bei Star Wars Filmen immer schon toll, weil ja. Empire Strikes Back ist der beste Star Wars.
Ja,
und meines Erachtens das beste Sequel, was es jemals gab, dann ja. auch wieder. Fantastisch, wie es diese Welt neu gebaut hat und darker wurde, ja. aber auch enriched hat, also ganz, ganz toll. Und er hat jetzt diesen berüchtigten Mittelteil bekommen und durfte mal machen, was er will. Und vor allem, das war damals ein Indie-Regisseur. Ja. Und dann hat er, hier hast du 300 Millionen, mach einen neuen Star Wars. Und Wahnsinn. Ich fand das einfach ein tolles Gedankenexperiment für mich schon so da, dabei zu sein und zu bezeugen. Dann fand ich ihn auch noch toll.
Ja.
Wirklich toll einfach. Ich fand ihn super inszeniert und super cool. Und ich fand auch den Humor gut. halt nicht und so.
Naja. Ich habe das auch die ganze Zeit nicht kapiert, diesen Hate, weil ich fand die alle drei super. Ich fand, das war
den letzten fand ich ganz, ganz schrecklich. Letzten fand ich wirklich ganz, ganz schrecklich, ja. Den habe ich auch nur einmal gesehen. Ich glaube, Last Jedi habe ich ungelogen 5-mal im Kino gesehen. Ja. Und den letzten Film habe ich, glaube ich, nur einmal überhaupt gesehen und nie wieder geguckt, weil ich fand den nicht toll. Der letzte Film mit diesem Palpatine an diesem Kran.
Ja, stimmt, das Finale war nicht so doof. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja, das ist auf jeden Fall der schwächste von den dreien.
Der letzte, genau. Das ging mir nur ums Ende. Das fand ich alles genau. So ein bisschen unbefriedigend.
Aber ich fand so grundsätzlich diese Trilogie, also wie gesagt, ich fand Rey cool. Ich fand Kylo Ren irgendwie einen guten neuen Antagonisten.
Fand ich auch.
Ich fand die BB-8 und so war irgendwie völlig in Ordnung. Es gab so Fanservice, der irgendwie auch schön war und so.
Genau.
Also deswegen, ich fand das echt, hab ich das nicht verstanden, warum man da so viel Hate losgeworden ist.
Aber auch spannend, ne, was da jetzt so passiert mit Mandalorian und so, also dass quasi jetzt die Technik auch erlaubt, einfach das als Serie zu machen.
Ja.
Ist ja spannend, da haben die ja diese neue Technik mit dieser Hyperbowl, ist ja diese große Hohlkehle, eine große Rückprojektion, in der du quasi in alle Welten schlüpfen kannst, im Studio.
Ja.
Was natürlich, damit arbeiten die ja viel und das ist natürlich auch wahnsinnig dankbar für Serien. Also du kannst ja nicht immer wieder neue Sets bauen und da können die halt, ändern die immer den Boden und dann können die immer auf andere Planeten springen. Und deswegen kannst du halt sowas wie Star Wars jetzt auch als Serie machen und gewinnt jetzt auch alle Emmys und so. Und
ja, Mandalorian fand ich auch geil, wobei ich da auch die letzte Folge war ich so, oh, das war mir dann zu, ich fand es irgendwie cheesy. Also ich weiß nicht, hat ja wahrscheinlich schon jeder gesehen, aber wir müssen ja trotzdem nicht spoilern, aber ich fand das irgendwie so, ach come on, irgendwie, das war mir zu billig irgendwie.
Ja. Aber auch cool. Aber auch die Frage, wie sie jetzt weitermachen.
Es sah auch nicht gut aus, fand ich. Da hat man dann gemerkt, dass es eine Serie ist. War schon arg uncanny, fand ich.
Ja, ne?
Ja.
Ja, ja. Es wird dann, ja, man merkt dann hier und da wirklich, ist eine Serie und jetzt keine 300 Millionen.
Nee, ja, das stimmt. Nee. Also mein großer Lieblingsregisseur, wegen dem ich tatsächlich auch angefangen habe, Regie zu studieren, ist Paul Thomas Anderson.
Ja.
Ich liebe fast alles, was er gemacht hat. Ich fand jetzt der Seidene Faden war ganz schwierig, es war sein letzter Film, wo es dann auch wirklich um gar nichts mehr geht, außer um Charaktere, aber da gibt es dann auch keine Handlung mehr und so und tritt so sehr auf der Stelle. Hat sich ein bisschen angebahnt mit There Will Be Blood, der aber trotzdem noch so eine Intensität hat.
Florentin Wills, absoluter Lieblingsfilm.
Naja. Mhm. Ja, und da, also da hat man wenigstens noch so, das, da hat man als auf der Habenseite noch, dass das wirklich so ein intensiver Zweikampf ist sozusagen. Aber am Seidenen Faden, oder der Seidene Faden heißt es, da hat es dann nicht mehr so gut funktioniert.
Was mein absoluter Lieblingsfilm eigentlich immer ist, ist Boogie Nights.
Ja, meiner auch.
Ist mein absoluter Lieblingsfilm.
Kann ich auch mitsprechen, habe ich auch schon 30 Mal gesehen.
Ja, und da kommt auch nichts an mich, für mich an so ran. Auch die
das
Filme.
Wusste ich, also kein Scheiß, das ist wirklich mein absoluter Lieblingsfilm.
Ja, bei mir auch. Also, weil ich weiß auch nicht, warum immer so, einfach alle spielen grandios, die
total.
Story ist irre, in diese Welt einzutauchen. Ich habe mal ich glaube, 20. Geburtstag oder 21. Geburtstag habe ich eine Poolparty gemacht im Stile von Boogie Nights. Es lief die ganze Zeit nur ein erweitertes Spotify-Radio von dem Boogie Nights Soundtrack. Alle mussten sich auch so anziehen wie diese berüchtigte Poolparty.
Ja.
Und wurden auch ein oder anderen Drogen konsumiert, viel getrunken und es war einfach mega, es hat so Spaß gemacht. Und ich habe halt diese Drinks auch gemacht, die Mark Wahlberg auch trinkt mit O'Reilly. Wie heißt der nochmal?
Du meinst, der Dreiername. Wie heißt der nochmal?
Ja, der Lockenkopf. Mein Gedächtnis verlässt mich auch langsam.
Den Namen vergesse ich auch immer. Dieser Comedian-Wenzel, der...
Also es gibt John C.
Reilly.
John C.
Reilly. Genau.
Das ist auf jeden Fall...
Ja, was ich bei Boogie Nights, das ist wirklich mein absoluter Lieblingsfilm. Als ich das erst mal im Kino gesehen habe, bin ich reingegangen und gedacht, ja, ist jetzt so ein witziger Film über Porno. Und dann ist das so schlau. Und es ist ja, diese Porno-Welt, um die es da geht, ist ja quasi nur die Blaupause für eine viel größere Welt.
Ja.
Und die wird da perfekt hermetisch abgeriegelt erzählt, in allen Facetten. Und was an diesem Film ja auch so genial ist, abgesehen von Bild, abgesehen von Ausstattung, abgesehen von Drehbuch, ist die Mischung aus brillant geschriebenen Szenen und kleinen Impro-Inseln für die Schauspieler, wo die Figuren nochmal richtig leben lassen können. Also ja. So dieses, gerade eigentlich fast alle Szenen mit John C. Reilly,
ja.
Wie sie sich an der Poolbar das erste Mal unterhalten,
ja, genau.
Wie sie im Tonstudio die Single aufgenommen haben von Dirk Diggler.
Feel the heat.
Genau, und sich dann da mit dem Produzenten streiten und so. Diese ganzen Impro-Szenen, die waren so schlau und der Film ist bis ins Detail, der hat so einen intelligenten Blick für Details, finde ich. Also auch zum Beispiel, wie sie bei diesem Dealer sind, wo dieser Typ im Bademann rumrennt,
der
die ganze Zeit das Knaller rumwirft.
Der ganzen
und so.
Welt.
Ja.
Und ich dachte mir, was für ein Genie kommt denn da auf die Idee, da so diesen kleinen Thai-Boy hinzustellen,
genau.
Der die ganze Zeit diese seltsamen Firecracker wirft,
genau.
Die immer explodieren in einer Szene, wo die größte Gefahr besteht, dass jemand einen Schuss abfeuert.
Genau.
Ist natürlich genial. Ja. Und da im Audiokommentar verrät Paul Thomas Anderson, dass es geklaut hat aus einem anderen Film.
Ja,
wo ich dachte,
ja
okay,
egal.
Endlich.
Genau, ja.
Gibt es mal jemand zu oder ist einfach fucking alles steal like an artist.
Ist aber
okay.
Es ist wirklich der Hammer. Da ist ja dann auch, in der Szene wird ja dann noch so ein riesen Hauptaugenmerk auf das Auto-Reverse-Tape-Deck gelegt.
Ja.
Weil das halt da State-of-the-Art Technik war, dass die Kassette sich selber umdreht und so.
Und dann läuft 99 Luftballons dafür.
Genau.
Oder?
My awesome mixtape number one.
My awesome
steht mixtape
number one.
Also diese Detailtreue und trotzdem aber nie die Liebe für die Charaktere verlieren. Und er ist wirklich bis in die kleinste Nebenrolle perfekt besetzt. Also alles an dem Film ist perfekt. Das ist echt unglaublich.
Und jeder Charakter ist halt so toll gezeichnet, dass der eine eigene Reise hat.
Ja.
Egal, ob es Roller Girl ist,
ja.
Egal, ob es Philip Seymour Hoffman ist,
ja.
Der vielleicht auch noch mehr rausgeholt hat aus seinen Szenen, als vielleicht ein Drehbuch war.
Ja.
Aber
H. Macy, ja.
Na genau. Und jeder hat dann seine eigene Reise und am Ende kommt ja. Alles zusammen. Das ist ja fast schon so, ich weiß nicht, ob du The White Lotus gesehen hast, die letzte Serie, die jetzt vor ein paar Wochen rauskam auf HBO. Fantastische Serie,
ja.
Auch so Ensemble-driven,
ja.
wo jede einzelne Storyline einfach einen fesselt. Und was ich mal so bemerkenswert finde, ist, wenn du viele Storylines hast, was nicht mal Herr der Ringe schafft, finde ich, und du schneidest zwischen den Storylines hin und her
ja. Und
du weißt immer, an welchem Punkt diese Charaktere gerade ja. Sind. Und nicht nur das, du gehst auch mit und du freust dich auch über den Schnitt.
Ja.
Bei Herr Ringe denke ich mir manchmal, wenn man so von dem lustigen Legolas und Gimli wegschneidet auf fucking Frodo und Sam, wo wieder schlechte Stimmung herrscht.
Ja.
Ich will wieder Fun, ich will wieder, lass uns zurück zu den Ends. Und das bei dem Film ist einfach so, man macht das, alle Storylines laufen zusammen, geben ein großes Bild und ja, es ist so clever konstruiert, dieser Film.
Ja.
Ich weiß gar nicht, was das für ein Genre ist, aber wie teilweise Episodenpiece natürlich auch, aber irgendwie auch Comedy, man lacht sich kaputt.
Ja, aber es hat dann auch den richtigen Amount auf Drama und dann schlägt es auch richtig in die Magengrube, wenn es ernst wird und so. Und
das ist sowieso etwas, was Comedy meiner Meinung nach auch immer leisten kann und auch dann leisten soll, weil es das kann, ist auch zum Weinen bringen.
Mhm.
Weil das hat Fleabag auch so toll gemacht. Comedy lässt dich ja sehr nah ran,
mhm. Weil
du dich so sicher fühlst und you let your guard down, sagt man im Englischen, keine Ahnung,
ja. Man
lässt sein Schild fallen, aber nicht. Und dann ist natürlich auch sehr angreifbar, wenn es plötzlich in eine andere Richtung geht und
ja. So,
weil man das nicht erwartet.
Ja.
Und Boogie Nights wird da hinten raus einfach, steckt es einem wirklich einfach in die Magengrube.
Ja.
Und dadurch hat es auch irgendwie einen größeren Impact als vielleicht andere Filme, die davor schon irgendwie eher ernster waren und sowas.
Ja.
Das will ich mehr cool, dass
ja,
du sagst.
Ja, ist ein toller Film. Ist ein fantastischer Film.
Insider-Tipp da draußen. Schau,
absolut.
Diesen kleinen Film namens Boogie Nights.
Aber auch die Filme, also Magnolia liebe ich auch sehr.
Ich auch.
Punch Drunk Love liebe ich auch sehr.
Ja.
Mit so einem ganz anderen Adam Sandler. There Will Be Blood ist natürlich auch fantastisch.
Ja, Inherent Vice fand ich auch
cool. Genau, Inherent Vice fand ich auch mega witzig.
Fand ich auch,
also schon allein diese Pannekeke-Szene da.
Ja.
Molto Pannekeke! da mit dem Typen im Restaurant sitzt. Mega. Also der hat echt fantastische Filme gemacht. Echt ein totaler Visionär, finde ich.
Ja, und halt beängstigend, dass Boogie Nights hat er, glaube ich, mit 23 oder so gemacht.
Ein zweiter Film. Hard Eight war der erste, Boogie Nights war der zweite.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Und das ja, irre. Also wie man in dem Alter und auch die Musikauswahl. Ne?
Absolut, genau.
Was du gerade bei How to Sell gelobt hast, das würde ich dann einfach so weitergeben an Boogie Nights,
ja. Weil
das, ja, die Musikauswahl ist ja fast nur Musikfilm, also ein Musikvideo.
Ja.
Weil es ist ja auch teilweise einfach, fadet der eine Song aus und der andere wird ja hochgeballert.
Ja.
Und es ist total interessant zu sehen. Das ist einfach eine große Aneinanderkettung von ja, 70s, 80s.
Ja, er hat aber vor allem aus der Zeit immer die perfekten Songs gewählt. Er hat in dem Film ein sicheres, geschmacklich sicheres Musikgespür bewiesen als Tarantino in seinen ganzen Filmen. Der hat immer so, Tarantino entdeckt immer wieder so einzelne Songs neu, die dann irgendwie, die auch gut funktionieren, wo man denkt, ah ja, geile Nummer und so. Aber PTA hat gerade bei Boogie Nights, und ich meine auch bei Magnolia mit diesem Amy Mann Soundtrack, ja. Aber auch bei Boogie Nights hat er immer genau die Songs aus der Epoche sozusagen ausgewählt, die man gerade, also die man nicht so überhört hat, die aber trotzdem jeder kennt. Ja. Also die so, das ist so eine sehr, das ist sehr geschmackssicher ausgewählt alles ja. irgendwie.
Ich würde mal wissen, wie der gerne wohnt, ehrlich gesagt.
Ja. Und der ist ja zusammen, der ist ja verheiratet, habe ich jetzt vor kurzem erst gecheckt, mit dieser Komikerin. Wie heißt sie nochmal? Kannst du gerade nachgucken, mit wem Paul Thomas Anderson verheiratet ist, Wenzel? Der war ja mal zusammen mit Fiona Apple.
Ja.
Und es gibt, vor ein paar Tagen habe ich so eine Überschrift gesehen aus einer Zeitung, einen Artikel, dass Fiona Apple gesagt hat, der Abend, der sie vom Kokain gerettet hätte, wäre, als sie mal eine Nacht auf Koks zusammen mit Tarantino und PTA abgehangen hätte. Das wäre der schlimmste Nacht ihres Lebens gewesen. Danach wäre sie geheilt gewesen.
Oh mein Gott, beste Geschichte ever!
Maya Rudolph, ne?
Ja.
Jetzt ist mir gerade
eingefallen. Maya Rudolph. Das wusste ich nicht.
Die haben drei Kinder zusammen.
Das
oder so.
Wusste ich alles
Und mit
nicht.
Der ist er verheiratet.
Wahnsinn. Ja, aber krass, dass du das auch so siehst, weil das ist einfach, ja.
Und das sehen nicht viele so. Viele sagen so, ja, der ist, ich habe eine Kritik, die ich oft gehört habe im Boogie Nights, war, er ist halt ein Ausstattungsfilm. Toll ausgestattet, aber that's it irgendwie so. Und da habe ich immer gedacht, seht ihr nicht, was da passiert? Das ist auch
seht ihr es nicht?
Ja.
Dann will man die so Clockwork Orange-mäßig vor diesen Boogie Nights stellen, in diesen aufgeklappten Augen.
Ja, ist ein geiler Film. Also da stimmt alles, finde ich. Auch wie er seinen Namen das erste Mal sieht, so als Neon-Reklame, die dann so durchbrennt ja. und so.
Dirk Diggler. Genau. Im Whirlpool, ja, perfekt.
Toll. Eines Tages machen wir auch so einen Film, Stefan.
Ey, ganz ehrlich, und warum nicht? Weil, das sage ich auch immer allen, jetzt ist die Zeit, seinen eigenen Kram zu machen. Jetzt ist die Zeit für Genre, jetzt ist die Zeit für, wo jeder Mensch gerade bei diesen ganzen Streaming-Wars, Talent-Wars seinen Kram machen kann, theoretisch. Ja. Weil es irgendwie herrscht ein Vakuum an guten Stoffen, habe ich das Gefühl.
Das stimmt. Und es wäre so möglich. Es gibt wahnsinnig tolle Schauspieler in Deutschland. Die Infrastruktur ist auch da.
Ja.
Es muss nochmal jemand richtig nutzen, so wie ihr das mit How to Sell gemacht habt.
Es freut mich sehr, dass du es sagst. Na. Ja, man muss es nutzen. Also genau, es gibt gute Leute und irgendwie werden immer die gleichen zwei Schauspieler besetzt.
Na.
Die gleichen zwei Männer werden immer in die Hauptrollen gesetzt und das ist irgendwie alles ein bisschen ermüdend. Und da gibt es viel mehr coole Leute und klar, man muss einfach mal nutzen.
Ich danke dir sehr, dass du heute hier gewesen bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich würde sagen, wir sehen uns am Set.
Von Boogie Nights 2
von
sehen
Boogie
wir uns.
Boogie Nights 2 mit Gina Wild als Hauptfigur.
Ja, jetzt wird weitergefickt oder so, das weiß ich noch nicht.
Also die 80er Jahre im Ruhrpott, die 80er Jahre, da habe ich Stories gehört über die Pornoszene der 80er Jahre im Pott. Da kann man mindestens noch ein Boogie Nights draus
machen. Ja, da müssen wir mal irgendwie jemanden hinsetzen, der mal recherchiert, so ein bisschen. Und dann suchen wir uns da die coolsten Stories raus und machen auch mal so ein Episodendrama.
Absolut.
Hätte ich auch Bock drauf.
Das machen wir.
Das machen wir.
Bis dahin, gehabt dich wohl. Komm gerne wieder, wenn die neuen Projekte alle stehen.
Ja.
Und ansonsten, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist.
Vielen Dank für die Einladung. Vielleicht sehen wir uns am 11.11. in Köln.
Genau. Na, 11.11. nicht, aber Survivor-Fasten.
Gut, dann sehen wir uns Survivor-Fasten.
Also echt. Alles klar. Producer war heute Wenzel, der uns jetzt auch hier noch zweimal mit Namen den Arsch gerettet hat. Deswegen vielen Dank an Wenzel.
Vielen Dank.
Und liebe ZuhörerInnen der Nils-Bokeberg-Erfahrung, das war's für heute. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Die Nils-Bokeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg. Die Nils Bokeberg-Erfahrung.